Die Leute, die dann als Biersommelier arbeiten, die wissen das ja noch viel besser zu berichten. Ich sag mal, wenn jeder händisch innerhalb von 2 Stunden konvertiert werden muss, dann sind es bei 80 Millionen Leuten ist eine Menge Arbeit.
Deshalb gibt es ja auch inzwischen eine Armee von Biersommeliers.
So sieht's aus. Können Sie sich die Arbeit alle teilen? Ja?
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Reims.
Eine Armee von Biersommeliers, die Oliver Lempke die Arbeit abnehmen sollen. Aber erstmal.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 60. Folge. Für diese 60. Folge waren wir in Berlin bei Oliver Lempke.
Der Inhaber und Gründer der Brauerei Lempke hatte die letzten Monate nicht so viel zu lachen. Sie waren für ihn kein Zuckerschlecken, wie für die meisten seiner KollegInnen. Aber er hat die Zeit genutzt, um sie strategisch neu aufzustellen. Mit E-Commerce, geschärftem Markenprofil und Bierspezialitäten will der Berliner Pionier der Craft-Bier-Bewegung auch außerhalb der Hauptstadt präsenter werden. Denn dort ist er vielen Bierfans noch unbekannt. Zu Unrecht. Seine Barrel-Aged-Biere brillieren in ihrer Komplexität. Seine Berliner weiße Kreation, allen voran die Budike, sind das perfekte Sommergetränk. Und dann wäre da ja noch die Luise, eine Kaiserweiße, abgefüllt in der Champagnerflasche. Die steht jetzt vor uns. Stefan, ich würde vorschlagen, wir öffnen sie jetzt, dann füllen wir sie ein, schauen sie kurz verliebt an, während sie trinken. Und derweil wir dieses zelebrieren, lauschen wir doch mal unseren Support, oder?
Genau. Und um die zu treffen, waren wir nämlich in Wilhelmsburg bei Bundhaus und haben mit Udo Spalleck und Jens Hinrichs gesprochen. Die beiden sind Mitinitiatoren der Hamburg Beer Week und auch Teil der Genossenschaft, die dafür gegründet wurde. Viel Spaß dabei.
Beer Week. Wir sind in den letzten Zügen, der Countdown läuft. Wir sitzen gegenüber von 2 der Initiatoren der Hamburg Beer Week, nämlich Udo Spalleck und Jens Hinrichs. Und ihr seid auch Teil der Genossenschaft natürlich, die sich da gerade gründet parallel. Oder erzählt mal was über die Genossenschaft ganz kurz.
Genau, die Genossenschaft, die haben wir gegründet letztes Jahr, aus dem Notstand etwas zu machen während der Corona-Pandemie. Beziehungsweise gegründet haben wir es letztes Jahr noch nicht. Es war erstmal ein Feldversuch, die haben das Hamburg Beer Weekend. Und für uns war damals schon klar, wir wollen das dieses Jahr fortführen. Und wir sind aktuell in der Gründung zu 5. Das sind Jens Hinrichs, Axel Ohm, Daniel Hertrich, Brian Schlede und ich, Udo Spalleck. Und wie gesagt, das Ganze ist letztes Jahr aus der Not entstanden. Wir haben in knapp 7 Wochen haben wir das Hamburg Beer Weekend initiiert. Dieses Jahr hatten wir ein bisschen mehr Vorlauf. Und dieses Jahr ist dann halt wirklich das große Ziel und aktuell noch in der Mache die Gründung der Genossenschaft.
Großartiger Plan.
Ja,
mit ein bisschen mehr Vorlauf. Das heißt, dieses Jahr läuft das alles total entspannt zur Bioweek.
Ganz entspannt. Es sind sehr viele 100 Stunden Arbeit, die wir neben unseren Jobs, also neben dem Schankraum oder auch neben dem Überquell oder dem Braumarkt etc. machen. Neben unseren Hauptjobs. Jens hat gerade eine Unternehmung gegründet. Ich bin auch Freiberufler. Also wir haben sowieso immer zu tun, aber es sind wirklich sehr viele 100 Stunden draufgegangen, um wirklich etwas Gutes zu machen für die Stadt Hamburg. Einmal, um das Thema Bier zu unterstützen, nach vorne zu bringen, aber unabhängig davon, halt auch, um wirklich etwas stattfinden zu lassen für die Menschen. Und das große Thema ist dezentral. Das bedeutet, im Gegensatz zu klassischen Festivals ist es so, dass wir in der kompletten Stadt parallel stattfinden und auch ein Booklet rausgebracht haben, dass es im Einzelhandel gibt, genau in Edekas, bei all unseren teilnehmenden Partnern.
Kann man aber auch runterladen, ne?
Das kann man auch runterladen als PDF, genau, das Ganze gibt es auch online. Und was wir uns wünschen, und das haben wir vorbereitet, ist eine Schnitzeljagd durch die Stadt Hamburg. Das bedeutet, man hat die Möglichkeit, wirklich parallel sehr, sehr viel zu sehen. Wir haben über 100 Veranstaltungen in der Stadt Hamburg verteilt, bei über 32 Locations meine ich. Man hat die Möglichkeit tatsächlich, wenn man 15 Locations abgefrühstückt hat, in diesem Buch Stempel zu sammeln. Und als Dankeschön dafür, dass man so schön mitgespielt hat, gibt es dann einen Hamburg Beer Week Pale Ale, das wir gemeinsam gebraut haben mit 17 Hamburger Brauereien, und ein Festivalglas, das halt ebenso limitiert ist.
Hammer!
Ich erinnere mich, das ist im letzten Jahr ja sehr erfolgreich gelaufen, diese Stempeljagd, oder?
Manche Leute hatten die ja fast schon am ersten Abend voll.
Ja, das war auf jeden Fall ein großer Erfolg.
Wer hätte es gedacht, oder? So ein simples Tool. Aber
nein, das
es
ist ja auch cool, also dass man in der Stadt herumfährt und diese Stempel einsammelt.
Ich will von euch ein Panini-Album.
Ja. Sehr gute
Jahr
Idee.
Ich gerne mal ein Panini-Album.
Ist notiert. Nein, aber was ihr gerade eben schon gefragt hattet, mehr Vorbereitungszeit und so weiter, weniger stressig war es tatsächlich nicht, weil viele von diesen Dingen, die man tun muss, sind auch sehr nah am Wochenende selber dran und die sind halt zeitlich voneinander abhängig und dadurch ergibt sich halt, egal wie früh man anfängt, ein großer Stressfaktor. Aber wir gucken positiv auf die Beer Week und denken, dass wir das alles hinkriegen.
Sie startet am Mittwoch, dem 25. August, geht dann bis zum Sonntag.
Genau, bis zum 29.
29. August. Es startet hier, wo wir gerade uns befinden, im Bunthaus-Schankraum. Im Grunde eigentlich geht die Bruce Cruise, glaube ich, los an den Landungsbrücken da unten irgendwo, oder? Dann schippen die Brauer rüber zu euch hier und dann gibt es dann Soft Opening hier, oder?
Genau, dieses Soft Opening ist ein Geheimtipp, der nicht mal im Buch vermerkt ist, weil wir glauben, das Ganze ist so oder so sehr erfolgreich und wir wollen das hier so ein bisschen human halten. Das wird auf jeden Fall, das ist wirklich eine schöne Veranstaltung, letztes Jahr schon gewesen, es waren alle
aber
Brauer hier.
Aber eigentlich eine geschlossene Veranstaltung sozusagen.
Es ist eine offene Veranstaltung, aber das Schöne ist, dass wir hier am Park sind. Wir haben also sehr viel Auslaufzone, wir haben die Möglichkeit, uns hier sehr weit auszubreiten, sprich wir können die Corona-Regeln, die können wir bedienen. Das ist ein leichtes hier. Das ist unsere Luxussituation hier in Wilhelmsburg. Und letztes Jahr war es halt wirklich schön, weil wirklich auch alle Brauer hier waren. Und Brauer, das ist ein...
Eigentlich müssen wir sagen BrauerInnen, ne?
BrauerInnen, genau. So. Tatsächlich waren es aber nur Brauer letztes Jahr. Leider war keine BrauerIn dabei. Vielleicht hoffentlich dieses Jahr. Und normalerweise ist das ja auch wirklich ein scheues Volk. Das bedeutet, die sieht man selten am Glas, eher hinter der Brauanlage, und hier ist es halt wirklich eine Ausnahme. Also hier schaut man, dass man dann einmal gemeinsam sich feiert, sich mal wieder sieht und miteinander eintrinkt.
Höchstens am Glas hinter der Brauanlage.
Genau.
Das wird sicherlich super. Dann haben wir jede Menge Veranstaltungen. Was ist euer persönlicher Lieblingstipp?
Also, da kann ich natürlich nur Werbung hier für den Schankraum machen, aber ich glaube, das ist auch eins der besonderen Events während der Hamburg Beer Week, und zwar ist das Sauerkrautfest am Samstag, den 28. Und dort wird es hier am Schankraum nur Sauerbiere geben. Ich glaube, da gibt es eine große Fangemeinde, die hier dann auf ihre Kosten kommt. Aber für alle, die kommen, nehmt bitte ein bisschen Säureblocker mit, weil sonst habt ihr am nächsten Morgen ein wenig Sodbrennen.
Ich wollte gerade sagen, ihr schenkt auch Bullrichsalz aus, ne?
Genau, genau. Das gibt's als Special dann. Nein, das wird ein ganz toller Abend. Wir haben Biere von Schneeäule, wir haben Biere von Jan Kemker und von Flügge. Ich habe aus dem Belgien-Urlaub Biere von Cantillon mitgebracht, von Tikin und natürlich auch meine Sauerbiere darf man nicht vergessen.
Super. Eine Genossenschaft gründet sich, das heißt, das wird nicht die letzte Beer Week sein.
Auf gar keinen Fall.
Jetzt, ja, in diesem Jahr gibt es ja schon große Innovationen. Ihr habt es schon angesprochen, die App, die kann ich runterladen. Nochmal, wo finde ich die? Wie heißt sie?
Einfach auf app.beerweek.hamburg gehen und dort runterladen. Leider nur für iOS, aber ja. Es wird, glaube ich, lustig.
Sehr gut, wir probieren das gleich mal aus.
Und ansonsten mehr Infos unter
www.beerweek.hamburg.
Da gibt es auch das berühmte Booklet, das, glaube ich, du, Udo, gestaltet hast, ne?
Genau, das war meine Aufgabe.
Was ich noch sagen wollte für die Zukunft der Beer Week, für die nächsten Jahre planen wir das tatsächlich noch mehr zu erweitern, noch mehr zu vergrößern, noch mehr zu wachsen. Sprich, wir haben so eine B2B-Messe oder ein B2B-Event im Hinterkopf, wo dann auch Bierbrauer mit der Bierindustrie sozusagen in Kontakt kommen können und der Brews Crew soll auf jeden Fall größer werden. Dieses Jahr ist es halt nochmal beschränkt durch die Corona-Richtlinien. Wir wollen noch mehr Bier brauen, außerhalb von Hamburg auch mehr verkaufen. Also da ist einiges an Wachstum geplant.
Wir haben uns schon ein paar Veranstaltungen rausgeguckt. Wir werden auf jeden Fall auch hier natürlich vorbeiradeln. Ne?
Ja, du bist hier sogar auch am Freitag selber am Start.
Richtig, stimmt.
Bei der Lesung. Du solltest zu deiner Lesung gehen.
Ich werde am Freitag
hier vorbeischauen. Die gilt es auf jeden Fall nochmal zu erwähnen. Soll ich das machen?
Unser täglich Bier gibt uns heute.
Das ist auf jeden Fall einer meiner anderen Highlights. Das ist der Freitag, der 27.8., Dort gibt es zuerst eine Lesung von Andreas Krennmeier, der das schöne Buch Wiener Lager geschrieben hat. Am Hahn wird es natürlich das Wiener Lager Franz Ferdinand geben zu dem Zeitpunkt. Ein ganz, ganz tolles Event für alle Hobbybrauer, die mehr über diesen Bierstil wissen wollen oder auch Bierliebhaber allgemein, die mehr über Biergeschichte erfahren wollen. Und danach ein ganz, ganz tolles Event. Es kommen 4 AutorInnen des Buches Unser täglich Bier gib uns heute vorbei und lesen Kurzgeschichten oder Gedichte oder was auch immer aus dem tollen Buch, wo Regine auch mitgeschrieben hat.
Ein genreübergreifender Ritt durch den Bierkosmos, kann man sagen.
Korrekt.
Wird auf jeden Fall unterhaltsam.
Ich hoffe.
Und es gibt Bier.
Also. Auf jeden Fall.
Prima. Sehr gut.
Ich freue mich auf euch. Ja, danke.
Bis dann.
Ciao, danke. Ja, neben diesen Tipps für die Hamburg Bio Week kommen am Ende dieses Podcasts auch nochmal ein paar handverlesene, kuratierte Tipps von uns.
2 weitere haben wir sogar noch zusätzlich. Wir hauen es raus in dieser Folge. Kommen wir zu diesem wunderschönen Bier.
Du als Sauerbier-Fan, das ist doch so richtig was für dich.
Siehst du meine verliebten Augen?
Ja, ja, das ist richtig.
Es ist tatsächlich ein ganz, ganz tolles Bier. Ich habe mich gerade an mein erstes Sauerbier-Erlebnis erinnert. Da fand ich Sauerbier ja wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich musste jüngst auch dran denken. Ich habe dieses Bier nämlich einer guten Freundin empfohlen, nämlich Silvi Feist, die dem fantastischen Bücher-Podcast Feiste Bücher macht. Hallo Silvi. Und sie sagte oder schrieb, das war gar nicht meins, vielleicht hätte ich es mit Sirup trinken sollen, wie man das macht bei der Berliner Weißen. Und ich hatte kurz dieses Schauererlebnis. Nein, tu es nicht.
Niemals, mach keinen Sirup in dieses Bier. Nein!
Man muss sich an das Thema herantasten oder in diesem Fall Frau.
Nein, nicht Frau, sondern Mann muss ich herantrinken.
Oder Frau. Es einfach ausprobieren. Aber es ist ja tatsächlich eine wirklich gefällige, schöne Kaiserweiße, muss man dazu sagen, oder? Also ihr Schaum ist kurzlebig, wie man das so kennt. Darüber wird übrigens auch Olli Lemke in diesem Podcast berichten. Da arbeitet er wohl noch dran. Aber für diesen Bierstil ist das ja nicht untypisch, dass der Schaum sich so schnell wegknuspert.
Genau, das
ne?
gehört mit dazu. Es ist eben halt auch nicht so knackig sauer, wie man es irgendwie von den leichteren, jüngeren Berliner Weißen kennt.
Die ist gut eingefangen, die Säure,
ja,
das finde ich auch. Hat sogar eine ganz, ganz leichte Bitterkeit am Ende, prickelt schön auf der Zunge. In der Nase habe ich so Steinobst, die leichte Säure ist natürlich noch da, ein bisschen Apfel. Und das habe ich auch auf der Zunge. Du sagtest Ananas hast du auch noch, ne?
Erster Eindruck war Ananas und es ist Fass irgendwie ein bisschen mit drin, ne?
Ja. So ein warmer Ton ist da noch mit drin.
Nee, ganz, ganz tolles Bier. Also ich fand es auch wirklich super.
Macht wirklich Spaß. Ist erhältlich bald im Onlineshop von Oliver Lemke oder ihr Vater vorbei. Aber das erzählt er euch gleich selber in diesem Podcast. Man muss einfach sagen, der Mann hat's drauf. Ist ja auch kein Wunder. Er ist ja auch schon seit über 2 Jahrzehnten Teil dieser Bierszene. Ne? Also er ist ja auch wirklich einer der ganz, ganz frühen Verfechter dieser Biervielfalt. Und er hat in Berlin inzwischen sage und schreibe 4 Braugasthäuser. Und hinzu kommt die Brauerei zwischen Alexanderplatz und Hackescher Markt. In Mitte, wie der Berliner so schön sagt. Es ist ein mittelständisches Unternehmen mit insgesamt roundabout 100 Mitarbeitern. Und mit Beginn der Pandemie und des Lockdowns geriet auch Olli Lemkes Brauunternehmen in Schieflage, weil er anfangs durch alle Hilfen hindurch rasselte. Man konnte medial da viel von ihm hören. Also er hat seinem Ärger da durchaus Luft machen können. Aber er behielt die Nerven, auch wenn es ihm schwer fiel. In einem Interview, das ich mit ihm für das Magazin Meininger's Craft geführt habe, sagte er damals mit Blick nach vorne Richtung Zukunft, er sei vorsichtig optimistisch. Das klingt so zaghaft, aber der Eindruck täuscht. Denn Oliver Lemke ist keiner, der lange jammert, der packt lieber an. Oder um es mit seinen Worten zu sagen, ich bin nur ein doofer Techniker, aber wenigstens bin ich lernfähig.
War.
Geben wir ihm die Bühne?
Jawohl. Bühne frei für Olli Lemke.
Hey yo, komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Olli Lemke, schön, dass wir heute hier sind. Wir sind hier in einem Raum mit ganz vielen Holzfässern in deiner Brauerei. Hier lagern tolle Schätze.
Die meisten davon kann man ja auch auf Flasche abgefüllt dann genießen. Aber nicht alle, die hier liegen. Hier gibt es natürlich auch Sachen so, gerade, weiß nicht, ob ihr das Biest schon mal getrunken habt, aber im Biest finden immer als Cuvée die Biere eine Heimat, die den Weg in die anderen Flaschen nicht geschafft haben. Und das klingt jetzt schlimmer, als es ist, weil man kann aus diesen im Grunde misslungenen Bieren, meistens sind wir da natürlich im Sauerbereich, auch noch sehr, sehr schöne Sachen kreieren. Also wenn du mal so ein Biest zu schmecken bekommst, dann kann ich das nur empfehlen. Ja. Aber es gibt auch welche, die komplett entgleisen, die sind dann eben für den Gulli da. Aber manche heben wir dann, auch wenn sie entgleist sind, trotzdem noch auf und schauen ein halbes Jahr oder ein Jahr später, ob sich nicht doch noch was entwickelt hat. Ja. Aber das hat mit dem, sag ich mal, wie wir Bierbrauen gelernt haben, hier gar nichts mehr zu tun. Ja. Das ist Try and Error und Intuition und ja, so ganz anders.
Der Spaßbereich. Aber entgleisen ist ein gutes Stichwort. Wenn unsere Hörer und Hörerinnen ein Geräusch hören, das über unseren Köpfen rattert hier, dann ist es die Bahn. Wir sind hier an der Quelle von Lemke, in dem Ursprungshaus eigentlich. Zwischen Hackeschenmarkt und Alexanderplatz, kann man sagen, ne? Wenn ich so...
Genau, ja. Richtig. Ja. Das ist die Dirksenstraße oder beziehungsweise auf der einen Seite der S-Bahn-Trasse läuft die Dirksenstraße und auf der anderen Seite ist es die Rochstraße beziehungsweise die Verlängerung der Rochstraße. Genau, und wir sind in der Mitte und in der Ost-West-Achse gesehen ist es zwischen Hackischen Markt und Alexanderplatz. Genau, ja.
Und vor über 20 Jahren begann hier die Geschichte des Olli Lemke und der Lemke Brauerei mit einem wahnwitzigen Plan, der seiner Zeit weit voraus war. Als ich es las und zum ersten Mal darüber informierte, dachte ich, Mensch, die Geschäftsidee wäre heute wahrscheinlich der Renner, aber damals hast du die Menschen, glaube ich, vollkommen irritiert. Es ging um japanische Spießchen und selbstgebraute Ales. Eine an sich tolle Idee. Hast du die noch in der Schublade? Würdest du es heute noch mal wagen?
Naja, das ist natürlich immer bei jedem Unternehmer in der persönlichen Vita irgendwie begründet, was er für Ideen hat und was er machen will. Und ich hatte damals in Japan eben so Inbetriebnahmen gemacht für Brauereien, für zwei Hersteller, die es beide, glaube ich, nicht mehr gibt, aber es lag nicht an mir. Und da hatte ich dieses Speisenkonzept eben für gut befunden und dass wir mal irgendwie andere Biere als nur Pils, Weizen, Export und so haben wollten, lag ja auf der Hand. Das war ja nicht meine Idee. Also muss man sagen, wir haben vorhin eingangs schon das Thema kurz angerissen. Schlussendlich, ich meine, was Anfang der 80er in den USA losging, ging ja hier im Grunde auch los. Also mit dem Entstehen der Gasthausbrauereien, ich meine, die erste war 84 oder so, irgendwie die Liga muss das gewesen sein, hier in Berlin 87, das Luisenbräu. Das war ja im Grunde der gleiche Trend, der auch in den USA einsetzte, mit Ken Grossman und Konsorten. Bloß die Auswirkungen waren andere. Also ich sag mal, in meiner Erfahrung ist es eben so, die deutschen Unternehmer, die damals anfingen, haben auch gesagt, okay, wir machen jetzt Gasthausbrauerei, wir machen unfiltriert, unpasteurisiert, wir machen irgendwie das Bier anders, weil das Mainstream, das finden wir jetzt nicht mehr befriedigend. Ja, also ich weiß, ich habe bei Jewa zum Beispiel mal gearbeitet, kleiner Exkurs, als Praktikant im Studium und da gab es noch einen Export und Maibock. Ja, und das war ja alles weggestorben dann. Mhm. Und in Amerika genau das Gleiche. Ne? Da hatte ich 80 Brauereien 1980 und dann haben eben irgendwelche Leute gesagt, auch Gesetzesänderungen natürlich vorausgesetzt, dass es möglich war, wir machen mal anders. Also der Ansatz war der gleiche. So. Aber, naja, das ist eben ein Mentalitätsunterschied, bei den Unternehmern in den USA oder hier. Hier, sage ich immer, hat der Typ dann irgendwie sich alle 3 Jahre einen neuen 5er BMW geleistet und dann war es okay. Und da entstand nichts draus. Ne? Der hat seine Gasthausbrauerei gemacht und hatte kleine Ziele im Vergleich zu dem, was dann die Kollegen in den USA, die dann gesagt haben, hey, super, läuft und weiß ich nicht, mache ich noch 23 Standorte hinterher mit Pub-Breweries oder eben ich gehe auch einen Schritt weiter und mache eine richtige Production-Brewery mit Abfüllung und so weiter. Also die Mentalität dahinter war eine andere und auch der Bedarf oder die Kreativität, was die Bierstile anging. Ja, also zurück zum Eingang, als wir angefangen haben hier 99, war ja das Thema neue Biere oder andere Biere jenseits des Mainstreams schon im Grunde 15 Jahre alt, seitdem hier die ersten Gasthausbrauereien entstanden sind. Und was wir anders gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, okay, kann nicht sein, dass es einfach nur ein Hell und ein Dunkel gibt und die heißen auch noch Kupfer und Messing, das ist jetzt nicht so spannend. man kann ja, aber es gab auch andere außer uns sicherlich, die das auch ausprobiert haben. Da kam es mir natürlich zu Pass, dass ich in der Welt vorher so ein bisschen rumgereist bin und gesehen habe, was eben anderswo für Biere da waren. Und so kam eigentlich eins zum anderen, sodass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt Ales. Ja. So ging das damals los. Und auch das Thema Lohnbrau, ja, oder heißt ja heute dann anders. Aber damals hieß es Lohnbrau. Das heißt, ich gehe irgendwo hin und sage, hey, mach mir mal mein Bier. Das haben wir natürlich auch ausprobiert gleich. Wir hatten dann, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das war ein Studienkollege, aber ich glaube 2 Semester vor mir oder so. Die waren beide Brauer. Und die haben irgendwo vor den Toren Berlins eine kleine Brauerei gemacht und die hatten halt auch eine Abfüllung so eine Landbrauerei. Und zu denen sind wir dann gegangen und haben gesagt, pass mal auf, ich habe 2 Sorten hier, das Original, was es heute noch gibt, und echt hell hieß es damals, unser helles, das hat aber anders geschmeckt als das helle heute. Und die beiden hätte ich jetzt gerne irgendwie, dass ihr mir die auf Flasche bringt. Und das haben die auch gemacht, aber das Ganze hatte 2 ganz große Nachteile. A, haben die natürlich für 500 Flaschen nicht das Bier gebraut oder den Füller angeschmissen. Das war alles ein bisschen größer. Das heißt, man musste, ich weiß nicht mehr wie viel, aber erhebliche Mengen abnehmen, was finanziell belastend war, weil du es nicht abverkauft bekommen hast. Weil es war völlig undenkbar, in einem Edeka gelistet zu werden. Oder Kneipen hatten wir ein paar, aber auch rudimentär. Also das heißt, das Zeug MAD lief ab, bevor wir es verkaufen konnten. Und was ich auch festgestellt habe, trotz vieler Versuche, ich habe nie die Qualität bekommen, die ich haben wollte. Und das ist eben auch für mich bis heute so ein Thema, wenn man nicht alle Zügel in der Hand behält, kriegt man nicht das, was man haben will. Da bin ich von überzeugt mittlerweile. Und deshalb machen wir halt auch alles selber. Und,
möglichst hohe Produktionstiefe.
Genau. Gutes Malz machen wir nicht selber. Über einen Hopfenanbau hier auf dem Viadukt haben wir schon mal nachgedacht. Aber es scheitert so ein bisschen daran, dass die Wurzeltiefe hoch ist, zu tief. Ja. Also der Hopfen braucht möglichst 1 Meter mindestens nach unten. Und das können wir hier nicht gewährleisten. Darum ist es so ein bisschen gescheitert. Aber vielleicht machen wir es doch eines Tages irgendwie anders. Mal gucken.
Aber das japanische Restaurant macht ihr nicht mehr, um die Ursprungsfrage noch einmal.
Nee, das machen wir nicht mehr. Das war einfach die Marktmacht, die uns gezwungen hat, umzuschiften. Also du fängst an und dann sagen die Leute, ist ja alles gut und schön. Also schon allein, wir hatten ja diese irre Biervielfalt dann am Anfang mit, ich sag mal, 40 Biere im ersten halben Jahr oder so. Und da waren die Leute schon komplett überfordert und mit dem Essen waren sie auch überfordert. Und dann musst du halt irgendwann nach ein paar Monaten nachdenken, willst du hier in Schönheit sterben oder willst du überleben? Und die Volksbank wollte auch ihr Geld haben, weil auch wenn es alles selbst gemacht und billig war, so war es für damalige Verhältnisse doch sehr viel Geld. Und dementsprechend wurden die Spieße mit Buletten, Spieße mit Hackbällchen eben Buletten und das Bier wurde ein bisschen eingeschränkt. Und die Vielfalt dann sind wir so ein bisschen traditioneller unterwegs gewesen für ein paar Jahre, ja, korrekt.
Und dann hat sich viel getan, muss man einfach mal sagen, in diesen paar Jahren, wie du sagst. Eigentlich immer wieder eine Baustelle, oder? So wie du gerade sagst, ah, wir arbeiten an diesen Hopfengeschichten und ach Malz, wer weiß. Ich habe das Gefühl, die Brauerei Lemke ist eine im positiven Sinne beständige Baustelle, wie es ja eigentlich auch im Unternehmertum so ein bisschen angedacht ist. Ne?
Das ist richtig, was du sagst. Das Problem dabei ist, was dir fehlt, ist so irgendwie eine Ruhe. Irgendwie, ne? Und wir machen das jetzt 20 Jahre hier oder 21 Jahre und dabei sind, muss man auch sagen, gute Leute auf der Strecke geblieben. Also Leute, die hier angefangen haben, die echt tolle Kollegen waren, aber die diesen Stress nicht abkonnten. Wo ganz klar war, die waren fachlich gut, die waren persönlich gut, das war alles, hat alles gepasst, aber diese permanente warte noch 6 Monate, dann ist es vorbei, dann kommt Ruhe rein und ist aber nicht so, weil nach 6 Monaten kommt irgendwas anderes. Und das ist nicht für jeden das Richtige. Das ist einfach so und ist auch nicht, ist keine Kritik oder kein Lob an irgendwem, sondern jeder Mensch ist anders. Und ich bin halt so, ich habe da kein Problem mit, wenn es immer irgendwie was Neues gibt. Für mich ist eher so, also diese Corona-Zeit zum Beispiel, für mich grauslich, weil du sitzt 1,5 Jahre da und kannst, wir haben ja trotzdem was gemacht, habe ich euch ja schon gezeigt, aber dieser Stillstand ist eine Katastrophe. Ja, das ist also wirklich die Pest. Ja. Aber der eine ist so, der andere ist anders. Ja.
Das ist irgendwie 20 Jahre lang Startup-Spirit auf eine Art.
Auf eine Art ja, ich habe jetzt, witzig, dass du das sagst, mittlerweile weiß ich auch, wo der Unterschied ist zwischen dem, was ich gemacht habe, oder was wir hier gemeinsam vor 20 Jahren begonnen haben und dem, was heute unter dem Begriff Startup läuft. Wir haben auch so, habe ich euch eben gezeigt, so ein Projekt zu laufen. Unser Hard-Seltzer-Projekt, Melt heißt es, und ist auch schon mittlerweile über ein Jahr her, dass wir da begonnen haben. Und der große, große, große Unterschied ist, dass du als herkömmlicher Unternehmer vom ersten Tag an Geld verdienen willst und musst. Und als Startup ist es völlig egal. Und weil du verbrennst im Grunde Geld von externen Investoren mit dem Ziel, ein möglichst Alleinstellungsmerkmal, dass du the winner takes it all Mentalität, ne? Ich bin in meinem Markt und da gebe ich jetzt Gas und da kommt es nicht darauf an, dass ich Gewinne erwirtschafte, sondern dass ich Umsätze erwirtschafte. Mhm. Und das ist ein mentalitätsmäßig ein drastischer Unterschied. Das muss man wissen. Ja? Und beides hat natürlich Vor- und Nachteile, muss man auch sehen. Ja. Aber deshalb hat das, was wir in der Brauerei machen, auch das hat nichts zu tun mit dem, was wir da mit dem Melt machen. Ja? Ja. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Stehe ich auch, wie gesagt, nicht alleine hinter, sondern bin ich nur ein Teil eines neuen Teams, konnte halt mich einbringen mit Know-how und Produktionsmitteln und so weiter. Aber es ist schon sehr interessant, weil es sehr, sehr unterschiedliche Welten sind und ich bin auch, wenn man sich das so anguckt, egal ob das jetzt Lieferando ist oder irgendwelche anderen Konzepte, wo ich sage, aus meiner Warte betrachtet, wird es sehr, sehr schwierig, sowas profitabel zu machen. Aber die Investoren, die da einsteigen, müssen ja irgendwas sehen, was ich vielleicht nicht sehe. weißt du, wenn ich, also wir haben die auch auf dem Hof, gerade diese Essenslieferservice, die wollen 20% von deinem Umsatz haben. Mhm. Eine Gastronomie arbeitet nicht mal mit 20% Profiten. Also wenn sie denn legal arbeitet, so wie wir das alle sollten, sag mal, und ich komme mit 10% raus am Ende des Tages, dann ist es schon okay oder gut. Dann weiß ich nicht, wie dem, der es ausfährt, 20% vom Umsatz geben soll. Das funktioniert aus meiner Warte nicht, ja. Und aber wie gesagt, aber dann hat er natürlich auch keine Servicekräfte, die rechnet da wieder raus. Aber ist schwieriges Thema, ja. Aber es ist ganz interessant. Kann man ganzen Abend drüber eigentlich reden, Startups, was funktioniert, was nicht. Aber summa summarum ist eine andere Mentalität, ist auch sehr, sehr interessant. Und ich freue mich drauf, was sich da ergibt. Aber es hat mit dem, was wir heute hier bereden, eigentlich nichts zu tun. Ja.
Was funktioniert denn bei Lemke?
Die Frage, was funktioniert? Also ich hoffe, es funktioniert so ziemlich alles. Und am wichtigsten für uns ist, dass funktioniert, dass wir Spaß haben, wenn wir herkommen. Also das ist das A und O. Hast gesehen, ihr seid ja gekommen, da haben wir hier gerade draußen im Garten Mittag gegessen. Also man verbringt doch einen Großteil seines Lebens auf Arbeit und es gibt ja unterschiedliche Ansätze, warum jemand ein Unternehmen macht. Und mein Ansatz war immer, ich möchte Spaß haben bei dem, was ich tue. Also ich habe Menschen, haben wir alle erlebt im Leben, die irgendwie mit ihrem Job fertig sind, die jeden Morgen mentale Übungen machen und sich selber erzählen, ich habe Spaß bei der Arbeit, ich habe Spaß bei der Arbeit, kann ich so bekannten, ja, ältere Semester, ist ja fürchterlich. Ja. Also ich muss doch morgens, wenn ich aufstehe, muss ich mich auch, ich bin ja kein Spinner, ich bin auch nicht jeden Tag auf Wolke 7 unterwegs hier, aber vom Prinzip muss ich etwas tun, wo ich sage, finde ich super, was ich da mache. Und auch alle Leute, die das mit mir machen, so ist natürlich die Wunschvorstellung, klappt leider natürlich auch nicht immer, die sollten auch maximal Spaß dran haben. Also das ist das Erste, was klappen muss an dem, was wir tun. Erstaunlicherweise steht da nicht das Bier im Vordergrund. Und das Zweite, was klappen muss, wir müssen sensationell tolle Biere machen, sodass nicht nur wir dahinter stehen, sondern eben auch unsere Kunden dahinter stehen. Und zwar ohne jemals final damit fertig zu sein, sondern immer wieder, also wir stellen jedes unserer Biere in solchen Schleifen immer wieder auf den Prüfstand, machen Blindverkostungen gegen andere Biere, um zu sehen, sind wir noch da, wo wir hinwollen. Auch im Vergleich mit dem Wettbewerb. Leider oftmals müssen wir die Biere einfliegen, mit denen wir uns im Wettbewerb sehen, weil wir klar, also ich habe ganz klar festgestellt, auch in diesen ganzen Verkostungen international und so weiter, die Amis haben halt die Nase vorn. Nicht alle, aber da gibt es Brauereien, einfach welche, die sind sensationell. Und das Problem ist, dass das Bier, wenn es hier auf üblichem Handelsweg ankommt, halt oll und oxidiert ist und für den Vergleich nicht mehr so taugt. Genau, das gehört also auch dazu, zu schauen, dass man das bestmögliche Produkt in dem jeweiligen Bierstil hat, so wie wir es uns vorstellen. Und unsere Herangehensweise ist auch ganz klar nicht, gibt ja auch andere Kollegen, die sagen, Hauptsache es schmeckt uns. Nee, so ist es nicht. Sondern wir möchten auch, dass es euch allen schmeckt. Ja.
Hohe Drinkability, das Stichwort.
Kann man so subsumieren, wobei das natürlich bei einem Imperial Stout ein Thema ist, da ist die Drinkability halt anders definiert.
Ja, das klinge ich jetzt nicht an der Spree irgendwie
genau,
so als
Sixpack weg. Aber vom Prinzip richtig. Hast du recht. Also wenn du ein Bier von uns trinkst, möchten wir gerne, dass du sagst, will ich nochmal? Oder es war so gut, jetzt will ich alles probieren, ob der genauso gut ist. Also das ist unser Ziel, ja. Und dabei kommt auch bei uns, muss man sagen, weißt du, wenn ich jetzt jemand anders wäre und du hast die gleiche Frage gestellt wie vorhin, hätte ich gesagt, ey, bei uns an erster Stelle, wir machen cooles Marketing oder so, ja. Und das ist bei uns leider, sage ich auch, wir haben 20 Jahre gar kein Marketing gemacht. Wir haben jetzt seit einem Jahr erstmals jemanden, der überhaupt fürs Marketing zuständig ist, ja, und haben uns dafür da oder demzufolge natürlich unfassbar viele Chancen auch vertan. Wir könnten heute, wenn wir vor 10 Jahren schon Marketing gemacht hätten, ganz woanders stehen, als wir heute stehen. Und, aber ich bin halt doofer Techniker, weißt du so? Also du denkst als Techniker, bist du ausgebildet, sagst, du machst ein cooles Produkt und der Verkauf, das funktioniert schon irgendwie, ja. Ich meine, ich bin ja wenigstens lernfähig, ja. Ich habe also,
für einen doofen Techniker stehen wir hier vor jemandem, der wie viel, 120 nein. oder 140 Menschen beschäftigt.
Nein,
vier Gastronomien in Berlin hat und doch eine ansehnliche Brauerei mit einem 30 Hektoliter.
Ja, 35 Hektoliter.
35 Hektoliter Brau.
Ich werde es auch nicht.
Brauanlage, also so schlecht ist das nicht.
Es ist schon okay, aber was eben fehlte, war dieser Ansatz, ne, über all die Jahre. Und das holen wir jetzt nach. Wir haben da echt einen super Kollegen mittlerweile, der da richtig Gas gibt. Und für mich ist nach wie vor irgendwie, wie gesagt, du musst den Spaß, die Freude haben, dann musst du super coole Produkte haben und dann musst du das in einem dritten Schritt auch noch untermauern mit einem vernünftigen Marketing.
Ja. Ihr seid ja noch gar nicht so lange dabei, dass ihr überhaupt jenseits von Berlin erhältlich seid. Seit wann füllt ihr in Flaschen ab?
Also Flaschen machen wir jetzt, glaube ich, also nach dem kleinen, vorhin angesprochenen Exkurs zu Beginn,
ja.
Den wir sehr schnell eingestellt haben. Ich glaube, jetzt füllen wir im vierten Jahr ab.
Im vierten Jahr, das war es. Ja. Also tatsächlich so, als Nicht-Berliner hatte man ja eigentlich, konnte man euch auch praktisch gar nicht entdecken.
Richtig. Und auch jetzt ist es so, dass wir keine Vertriebspartner haben, zumindest nicht wissentlich außerhalb Berlins. Also wir haben, ganz einfach, also... Ich sage mal, angefangen hat das Ganze im Grunde mit meinem Studienkollegen Marc Rauschmann mit Brofaktum. Der hat irgendwann, das ist zumindest meine Einschätzung des Ganzen, der hat dadurch, dass er eben eingebunden war in dieses große Radeberger Ding, andere Möglichkeiten gehabt und hat mit tollen Bieren aus dem Hause Braufaktum und unterfüttert. Das Konzept fand ich auch sehr cool, die eben zu flankieren mit tollen Bieren aus der ganzen Welt. hat er das erstmalig auf den Stand gehoben, dass es auch medial wahrnehmbar war. Mhm. Und so hat aus meiner Sicht dieser ganze Spaß eigentlich angefangen. Und als das ein bisschen so fortgeschritten war, haben wir gesagt, okay, jetzt docken wir nochmal da an, wo wir früher eigentlich schon waren, erhöhen A, die Vielfalt wieder und B, gehen auch auf Flasche. So, und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir erstmal geguckt, ohne Konzept, mal gucken, was passiert. Mhm. Und dann kamen eben auch welche und haben hier irgendwie palettenweise ein Bier gekauft und die riefen dich dann ein halbes Jahr später an und sagten, das ist alles MHD, wir bringen jetzt euer Bier zurück. Wo du sagst, wenn ihr denkt, dass in Buxtehude unser Bier verkaufbar ist, dann ist es ein Stück weit euer Risiko. Und das war natürlich auch völlig naiv, ja, mhm. weil mit dem Handel, da ist es eben üblich, dass das so gemacht wird, weil die sind natürlich verdorben durch die jahrelange Unterwürfigkeit, ich sag's mal so, mhm. Der Produzent, nicht nur in der Brauerei, überall. Also ich meine, der Handel kann ja schlussendlich diktieren, wie er möchte. Die Produzenten müssen das ein Stück weit mitmachen, wenn sie dort ihre Produkte verkaufen wollen. Ja. So, und dann haben wir, wie gesagt, erste Jahr haben wir nur so gemacht, wer was haben wollte, der hat was gekriegt. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, wie wollen wir das konzeptionell machen? Und dann haben wir entschieden, okay, wir können nur Berlin. Mhm. Weil mittlerweile, weiß man auch alles nicht, hat man mitgekriegt, dass wenn du Einzelhändler versorgen möchtest, musst du halt permanent dort auftauchen. Mhm. Ob du nun die Regalpflege machst oder ob du nur mit dem guten Kontakt aufbaust, sei mal dahingestellt. Aber du musst die permanent pflegen und das für ganz Deutschland können wir nicht leisten. Also suchst du dir entweder einen Partner, das wollten wir nicht, oder du sagst, wir machen das den Lemke Way und das war immer der Langsame, ja, und wir machen jetzt Berlin. So, und das haben wir gemacht. Und auf dem Stand sind wir. In Berlin sind wir, glaube ich, was Einzelhandel angeht, sehr gut distribuiert. Zu spät sind wir das Thema Gastro angegangen, zum Leidwesen des super tollen Kollegen, den wir hier haben, der ein halbes Jahr vor Corona hier eingestiegen ist, um die Gastro klarzumachen. ja, der hat jetzt anderthalb Jahre leider Pause gehabt, aber jetzt legt er wieder mit viel Kraft los. Das haben wir nicht rechtzeitig gemacht, mhm. hätten wir schneller sein sollen. Genau, und bundesweit gibt es immer mal das, keine Ahnung, Bierwolf oder irgendwer von uns oder One Pint oder keine Ahnung, kauft von uns ein bisschen Bier. Mhm. Aber wo das dann im Endeffekt landet, wissen wir selber nicht. Also da ist kein Konzept dahinter. So. Mhm. Und jetzt ist natürlich das Thema E-Commerce dazugekommen. Also wir hatten den Shop schon seit unserem Rebranding. Das war, ich glaube, 2007 oder so. Mhm. Also den haben wir schon lang eigentlich. Ein bisschen später war es. Egal. Aber wir haben das ganze Thema natürlich gar nicht verstanden. Wir haben gesagt, man hat so einen Shop und wenn einer da was kauft, dann ist schön und wenn nicht, dann nicht. Und du hast es nicht beworben von Performance-Marketing oder ähnlichen Dingen, war überhaupt nicht zu sprechen. Sodass das also marginal war. Und dann witziger oder so eine Koinzidenz, also eigentlich, dass der Kollege aus dem Marketing zu uns gestoßen ist, Gust, als Corona losging und das befruchtete sich so gegenseitig, dass es eben, der hatte halt Ahnung und sagte, ja, wir können hier über Facebook und Insta und so weiter hat uns das alles mal erklärt, was man da so machen kann.
Und ihr hat staunend zugehört.
Genau, wir haben staunend zugehört.
Corona als Katalysator auch hier.
Genau, das passte natürlich gut in die Zeit, weil klar, natürlich bei uns 60-70% des Umsatzes weggefallen ist. Und das haben wir dann auch angefangen und finde das auch nach wie vor super. Das Problem war eben mit Apple, die ja dieses Tracking da abgeschaltet hat und wir haben eben, ich glaube, 80% unserer Kunden sind Apple-User, was natürlich jetzt ein bisschen doof ist, aber es berappelt sich gerade so ein bisschen, muss man jetzt irgendwie andere Maßnahmen ergreifen und Facebook agiert da auch dran, dass was habe ich heute gelesen, 85 Milliarden nehmen die jedes Jahr ein über diese Firmenwerbung. Ja. Also die werden schon ein Interesse daran haben, dass es wieder so funktioniert wie vorher. Genau, und durch diesen E-Commerce-Bereich sind wir natürlich jetzt deutschlandweit erhältlich. Mhm. Und
auch präsenter.
Und auch präsenter, genau. Und ich sehe da schon ein großes Potenzial auch noch, muss ich sagen. Also, weil, ich schilder das mal an einem Beispiel. Wir haben eigentlich steht da hier rum, zeige ich euch nachher nochmal. Wir haben letzten Weihnachten haben wir so einen Barrel-Koffer gemacht, da hinten liegt er. Mhm. Also so ein Pappkoffer, sehr schön, mit 6 Bieren drin, mhm, alle Holzfass gereift. Und ihr könnt euch vorstellen, in jedem Bier steckt ja sehr viel Arbeit und Mühe und so weiter. Und der Koffer ist auch schön. Und den haben wir dann für, ich glaube, 50 Euro im Netz verkauft.
Das war der totale Schnapper.
Fandst du einen Schnapper?
Ja.
Na, wir fanden das schon viel Geld. Also aber wie gesagt, wir haben...
Der bierinteressierte Mensch ist genau, durchaus Preise gewöhnt.
Genau.
Ne? Und in dieser Range spielt er da ja nicht oben, was irgendwie
genau heiße irgendwie. Auf jeden Fall haben wir davon, dann 300 Stück verkauft hier in kürzester Zeit. Und jetzt stelle ich mir vor, ich glaube, wir sind in Berlin bei ungefähr 300 Einzelhändlern. Wenn ich diese Koffer da eingestellt hätte, hätte ich ja nicht einen einzigen oder vielleicht 10 Stück verkauft.
Hättet ihr entstauben können. So
genau, weil der Punkt ist, ich kann natürlich übers Netz den Hinterletzten in Pumuckelsdorf, den Biergeek, kann ich finden, der sich dafür interessiert. Und das kann ich natürlich im Berliner Einzelhandel nicht, weil da geht einer zufällig dran vorbei. Und deshalb ermöglicht natürlich diese Thematik E-Commerce ganz andere Möglichkeiten, gerade bei speziellen Produkten.
Das heißt, euer Shop, der neue, ist zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, wir haben den 14. Juli, noch nicht gelauncht. Nein. Wann geht er online?
Also wir haben vorhin gerade zusammengesessen im Meeting. Wir hoffen, also der wird für 2 Tage muss er abgeschaltet werden, damit der alte in den neuen überführt wird. Das soll angeblich am kommenden Wochenende passieren. Die Erfahrung sagt, im IT-Bereich kann sich auch ruhig eine Woche noch mal hinfallen. Ja, also, aber ich bin guter Dinge, dass entweder, sag ich mal, nächsten Montag oder spätestens Ende nächster Woche der neue Shop online geht. Und der hat dann, das ist natürlich auch ein Thema, weißt du, dann kriegst du das erste.
Spezialbiere.
Ja, erstens Spezialbiere, zweitens wird der so ein bisschen strukturiert und das Shopping-Erlebnis wird besser und einfacher und so weiter. Aber das sind auch Dinge, die du natürlich als Nicht-Marketing-Mensch musst dir jetzt erstmal einer erklären. Und er sagt, und das ist ja gar nicht SEO-optimiert oder so, ne? Und das sind alles so eine Sachen, die
muss
jetzt
man,
kommen.
Muss man lernen. So,
genau, aber die Vorbereitungszeit ist halt immens, ne? Mhm. Also bis du das alles mal irgendwie die Konten von Facebook, Insta da, damit du das nicht einzeln machst, sondern irgendwie gemeinschaftlich und dann brauchst du den neuen Shop und so. Und da geht schon mal ein Jahr ins Land, bis du diese Dinge überhaupt erstmal vorbereitet hast, damit du dann darauf aufbauend loslegen kannst. Ja.
Also wir freuen uns total, Entschuldigung, dass ich dich da nochmal unterbreche, weil dein Bier dann und euer Bier präsenter wird, weil es ist ja irre, was ihr für eine Range auch habt. Euer Portfolio ist ja wirklich groß.
Ich kannte Lemke tatsächlich, also wir waren hier in den Brauhäusern mal und wahrgenommen habe ich euch, glaube ich, vor 3 Jahren, weil ihr im Rewe am Hauptbahnhof wart. Und wenn ich ankam für einen Job irgendwie so und hatte noch Zeit im Hotel, hatte ich mir dann so 3-4 Biere mitgenommen und mich gefreut, dass es da halt schöne Biere gab dann so. Und dann haben wir halt eben halt die große Bierwelt oder Brauwelt bekommen und wir waren einfach total begeistert, weil alle Biere, die da drin waren, waren gut. Und das ist tatsächlich, und es ist ja auch nicht reingesteigert vom Preis her.
Schön zu hören.
Dass Sie den also das heißt wirklich, man bekommt halt eine ganz tolle Auswahl und jedes Bier ist in dem Stil einfach gut gemacht und schmeckt. So, das ist ja,
so soll es sein.
Ja, genau. Also da waren wir wirklich sehr beeindruckt.
So. Aber was du sagst, ist ein ganz wesentlicher Punkt, der mir auch erst bewusst geworden ist. Im Laufe des letzten Jahres, 1,5 Jahre, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit oder beim Kunden zwischen dem Gasthaus-Lemke und dem Bier-Lemke. Weißt du, erstmal sagst du so, ey, ist ja cool, wir haben ja einen Wettbewerbsvorteil und es gibt schon seit 21 Jahren, die Leute kennen uns und so weiter. So, und als Techniker gehst du halt her und sagst, okay, cool, dann verkaufe ich meine super gemachten Biere in meinem Brauhaus oder Ausschank oder was auch immer. Und wir haben aber jetzt mehrfach mitgekriegt, dass die Leute das nicht sortiert kriegen, weil sie sagen, okay, ihr macht so coole, exklusive, tolle Biere, aber die Gastronomie, die ihr betreibt, ist eher was wir schon kennen. Mhm. Das ist eher so Brauhaus, weil es ja auch, weißt du, teilweise haben wir die Betriebe auch übernommen. Mhm. Das heißt, Brauhaus ist ja nicht schlecht, aber es ist halt nichts Exklusives oder es ist eben auch nicht mit irgendwelchen Dingen, die vergleichbar sind, wie wenn ich so ein Barrel-Aged Blend hier mache.
Ja? Ja.
Und das ist mir erst bewusst geworden, dass das irgendwie ein Spagat ist, den wir jetzt versuchen, unter einen Hut zu bekommen, indem wir zum Beispiel das große Haus, kennt ihr ja, ne? Mhm. Das wird einen Relaunch erfahren. Das wird weg von der deutschen Gastronomie gehen. Verrate noch nicht wie, aber keine Angst, keine Yakitori-Spieße, so weit zurück gehen wir nicht. Also, dass man das auch mehr im Fokus hat. Ne? Dass ja. man das, was man an Anspruch hat an die Biere, dass man das eben auch kommuniziert in den Häusern. Aber ich sage auch, viele Dinge sind in der Umsetzung halt super schwer. Weil klar, du erwartest, wenn du ein tolles Bier hast, dann erwartest du auch einen Kellner, der ein riesiges Know-how hat, beratungsmäßig und. So, dann bist du aber in einer Branche unterwegs, wo es nicht so leicht ist, Kellner zu finden, die sich dafür begeistern. Ja? Oder willens sind, dort auch sich fortzubilden und. Also, und das ist ja nur ein kleiner Baustein, ja? Wo du sagst, der Kellner muss diese Beratungsfähigkeit haben. Ja? Oder viele andere, oder zum Beispiel die Häuser sind halt teilweise auch sehr groß. Ja? Das Haus hat 600 Sitzplätze. Und da kann ich in der Küche, wird es natürlich ganz, ganz, ganz schwierig, das Gleiche zu liefern wie in einem Haus, wo ich nur 60 Plätze habe. Ja. Also das sind alles Faktoren, die du aber erst im Laufe der Jahre so, kommt es erst und du fragst dich, ey, wieso ist denn das? Oder wieso ist denn da die Wahrnehmung gar nicht so, wie ich sie intern habe? Ja? Du hast ja nicht die Brille des anderen, aber das macht Marketing halt. Marketing ja. guckt halt vom Kunden her, ist das alles einheitlich. Und das, da arbeiten wir jetzt dran, dass wir da überall an einem Strang ziehen. Ja?
So viele Baustellen, der neue Shop, der gelauncht wird, die Gesamtdigitalisierung des Betriebes, nehme ich mal an,
ja.
Dann Überarbeitung der gastronomischen Angebote und dann gibt es ja auch, so wie ich das verstanden habe, auch im Bierbereich so spezielle Sparten, die ihr neu auflegt oder wo ihr an eurer Schärfung des Image
genau.
arbeitet.
Genau, also das ist auch ein Thema. Wir haben ja jetzt 18 Sorten plus Saisonale und die sind ja auch im Laufe der Zeit gewachsen. Ne? Da hat's, also es ist nicht wie jetzt, wenn irgendein Großbrauer herkommt und sagt, wir machen jetzt hier mal eine neue Marke auf und da gibt es von der Marketingagentur erstmal ein komplettes Konzept und so weiter und es passt alles. Nee, so ist es natürlich nicht, weil es gewachsen ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel, als wir angefangen haben, das ist ein gutes Beispiel, da haben wir, ihr kennt unser Standarddesign, ist ja, das ist unser Logo in verschiedenen Farben, auf dem Pilz zum Beispiel in Gelb oder auf dem IPA in Grün, so. Und das war damals ganz bewusst, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal dieses, nach dem Rebranding, dieses Logo in den Markt irgendwie reinbekommen. Und es gab zwei Ausnahmen, das war das Imperial IPA und das Imperial Stout. Und die hatten so, die haben auch dieses B, aber ohne den Kreis drum und haben, hinten stehen sie im Kühlschrank, haben so ein viereckiges Etikett und nicht diese Zigarrenbanderole, die wir sonst haben. Also die waren bewusst anders. So und im Laufe der Zeit ist jetzt Folgendes passiert. Wir haben ja andere, zum Beispiel Black Rye hat eine Grafik, das Spreecoast hat eine Grafik, das 030. Also da sind wir von diesem B-Ding abgewichen, was auch okay war. Das hatten wir auf der Agenda, dass wir sagen, wir starten erstmal so und alles, was danach kommt, sind wir dann auch im Namensgebungs- oder auch optischen Bereich, sind wir kreativer. Aber jetzt hatten wir das Imperial IPA zum Beispiel mit diesem Etikett und eigentlich ist es doch aber ein IPA und eigentlich braucht es doch dieses Etikett und zumal wir die quadratischen jetzt für die Barrels alle haben wollten, wo ja noch das Vinum dazugekommen ist und. Also,
ihr habt euch verlaufen.
Genau, und gerade machen wir nämlich ein Rebranding mit dem Imperial IPA. Da haben wir ein sehr, sehr schönes neues Etikett gemacht und ist jetzt gerade neu etikettiert und abgefüllt worden. Aber so eine Sache, weißt du, wo du sagst, weil es gewachsen ist, ist es eben nicht aus einem Guss. Ne? Ja. So, und das ist eben der Unterschied, ob etwas über Jahre langsam sich entwickelt oder ob es bums, ich bin da. Weil da ist das Geld und da sind die Fachleute und die machen alles. Ne?
Ja.
Aber das macht es natürlich auch irgendwie vielleicht menschlicher oder so. Ja.
Und am Ende geht es ja auch, du hast es mehrfach betont, auch um den Inhalt, um das gute Bier. Du hast uns am Anfang was über die Biermaschinen erzählt.
Genau, also wir haben ja im Hause Lemke hier einen ganz tief sitzenden, genetisch festgelegten Anspruch und der ist, wir wollen das bestmögliche Bier brauen, sowohl in unserem, wir sind alles Fachleute, wir haben hier vier Braumeister zu laufen, zwei Gesellen und drei Lehrlinge und die müssen alle befinden, dass das Bier in dem Stil optimal ist und wir messen uns mit dem, was in der Welt sonst so unterwegs ist. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und ganz, ganz wichtig und ganz oben steht eben auch der Kunde. Das heißt, wir wollen, dass der Kunde mit dem Bier, so wie wir es brauen, wirklich zufrieden ist. So, und das beinhaltet viele Vorteile, es beinhaltet aber auch Nachteile. Vorteil ist, wenn jemand das wertschätzen kann, dann weiß er, welche Qualität er bei uns bekommt. Und er weiß auch, dass wenn er 3 Monate später dieses gleiche Bier kauft, dass er, ich sage mal in Leitplanken, wir sind nicht Radeberger, wir haben keine Laborthematik, die das eben generieren oder sicherstellen kann, dass es 100% exakt so ist, aber in Leitplanken. Das heißt, wenn du morgen unser Bier trinkst und trinkst es in 3 Monaten, wirst du feststellen, okay, das ist das Bier von Lemke. So, das ist unser Anspruch. Aber es gibt eine, auch im Betrieb, ich habe gesagt, wir sind ein paar Leute hier, gibt es eine überschäumende Kreativität. So werden also seit Jahr und Tag laufend Biere hier gebraut, auch ohne mein Wissen teilweise.
An deiner Nase?
Ja. Ist auch gewollt, ist super, ja, weil ich krieg dann, wir sitzen ja ab und zu, so einmal im Monat sitzen wir zusammen und grillen irgendwie und dann kommt irgendeiner und sagt, hier, probier mal das. Und ich sage, was ist denn das? Naja, das ist die Boudique mit Lavendel oder irgendwas. Aber wir haben immer kreative Geschichten. Wir haben so ein kleines 50-Liter-Sudhaus und das steht eigentlich nie still, sondern da wird immer irgendwas kreiert. Und dann so sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, das ist eigentlich schade, weil es sind teilweise echt coole Sachen dabei, die aber es, sag ich mal, nicht auf den ersten Blick zumindest nicht wert sind, ins dauerhafte Portfolio reinzugehen. Ja, oder sie sind vielleicht auch, wir hatten hier auf Fass gelegt, unser Stout auf Rum, was wir öfter machen. Aber das war, ich glaube, es war das erste Mal. Und ich habe dann von diesem Rum, ich mache den Blend, mache ich immer selber. Und meistens, also Rum, mehr als 5% finde ich sehr gefährlich, weil dann schmeckt es halt nur noch nach Rum. Und die Jungs haben das pur getrunken und meinten, das sei sensationell. Das ist jetzt das Caribbean Stout und so. Und das ist so ein Bier zum Beispiel, das ist nicht meins, weil es überbordend ist. Es ist nicht balanciert. Es ist sehr bemerkenswert und sehr einzigartig. Aber es ist nicht, entspricht nicht meinem persönlichen Qualitätsanspruch, der auch Thema, du hast vorhin gesagt, Drinkability und Balance und so weiter. Und aber es ist ja schade, wenn man so ein Bier nicht auf den Markt bringt. Und dafür gibt es jetzt weiß noch nicht genau, aber das Logo ist schon fertig. Und es gibt die Biermaschine. Die Biermaschine bei Lemke wird nicht eine Ausgründung, aber ein kleiner Bereich, wo alle diese Biere eine Heimat finden. Und die werden dann eben immer in der Menge, wie sie da sind, werden sie abgefüllt auf Dose und werden vermarktet. Und ja, das wird spannend sein, zumal die Jungs jetzt schon mit den Hufen scharren und schon irgendwie 22 Rezepte haben, was sie alle über die Biermaschine irgendwie verkaufen wollen. Also wird bestimmt cool, ja. Also und das ermöglicht uns eben auch einen anderen Ansatz, nicht mal den ursprünglichen Lemke-Ansatz, sondern den anderen, den neuen Ansatz zu fahren. Ja, es bleibt also muss man darauf achten, wird bestimmt spannend. Ja.
Kreative ja. Biere, Spaß am Bier, genau. Kann man sich bestimmt per Newsletter dann informieren lassen, wenn da was Neues kommt, oder?
Auch das sollte so. Muss ich mit dem Martin reden aus der Marketingabteilung? Der aber Martin. Ich hab schon gehört, sowas ist auf jeden Fall in Planung.
Ja. Newsletter-Marketing ist bestimmt für Martin kein Problem.
Genau, so sieht's aus.
Der macht das schon. Was ich auch bemerkenswert finde, ist eure saure Schiene, die Berliner Weißen. Lass uns über Luise sprechen.
Die Luise. Ja, die Luise war ein langes Projekt. Also man muss...
Luise steht Luise kurz vor der Geburt.
Luise ist schon abgefüllt und etikettiert. Mhm. Kommt in einer 0,75er Champagnerflasche mit einer, ich glaube, sehr schönen Etikettierung. Also ich weiß nicht, der eine oder andere kennt uns ja schon. Wenn nicht, sage ich es nochmal kurz. Also wir sind vor einigen Jahren angetreten und haben gesagt, okay, wir wollen Berliner Weiße, so wie sie mal war, wiederentwickeln. Und da gibt es natürlich, das kann man an dieser Stelle auch nicht oder will man nicht verheimlichen, gibt es auch Mitstreiter, die Ähnliches gemacht haben. Aber wir waren schon ganz vorne mit dabei und haben dann einen eher wissenschaftlichen Ansatz gewählt. Das heißt, ich bin zu Professor Metner seinerzeit gegangen an der TU und habe gesagt, ich möchte gerne Berliner Weiße, so wie sie mal war, vor ein paar hundert Jahren als Mischgärung und so weiter. Und hat er gesagt, findet er super, weil seine Dissertation war über das Thema. Und er war eigentlich der, der so entdeckt hat oder als erster ausgeführt hat, dass Brettanomyces da einen großen Anteil hat und so. Und das fand er super. Und dann sind wir eben so verblieben, dass er gesagt hat, okay, ich soll mir mal Kopf machen, was ich da so erforschen will. Und er schaut mal, dass er Studenten findet, die dann dieses Thema eben im Rahmen ihrer Studienarbeiten, Diplomarbeiten und so weiter behandeln. Und ja, so haben wir das gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. Und haben unterschiedliche Themen. Fing an bei der Mikroflora, haben wir unterschiedliche Brett, obergärige Laktos ausgetestet mit verschiedenen Schüttungen, in verschiedenen Anstellkonzentrationen und so. Also weit über 100 Testsude gemacht und haben 5, 6, der letzte hat mir gerade seine Arbeit zugeschickt, mein Stefaner, Student, der hat das Thema Schaumstabilität behandelt, weil die natürlich in der Weiße meistens nicht so ist, wie man das vom Pilz kennt, was aus meiner Sicht auch nicht schlimm ist.
Verkrisselt sich immer der Schaum.
Aber das hat, der ist ja nicht molekular eingestiegen, aber der hat so ein paar Versuche gemacht, ob das Thema Eichenholz da irgendwie oder die Menge der Säuren Einfluss hat und so weiter. Also, und das, da sind wir auch noch nicht am Ende. Also einer der Kollegen, die ich da betreut hatte, ist heute hier auch als Baumeister mit unterwegs, der Basti. Das ist also nach wie vor sein Steckenpferd. Genau, und so haben wir also vor 2 Jahren oder so die Boutique rausgebracht. Und als Berliner Weiße, die, so glauben wir, so ist, wie sie früher mal war, was natürlich nur bedingt richtig ist, weil früher heißt zu einer Zeit, wo man nicht mal wusste, wo der Alkohol herkommt, geschweige denn wusste, welche Mikroflora dafür verantwortlich ist. Das heißt, wir haben natürlich vor ein paar hundert Jahren immer das Thema gehabt, dass das ein Zufallsprodukt war. Aber wenn es denn mal gut war, dann glauben wir, wird es in etwa so geschmeckt haben, wie das, was wir heute haben. Und wir haben 4 Organismen da drin. Und die Herausforderung daran ist immer, dass man nicht wie üblich in der Bierproduktion die Hefe ernten kann, sondern du musst jeden Sud im Grunde neu anstellen mit diesen 4 Organismen in bestimmter Konzentration, weil sich die Konzentration der Mikroflora untereinander verändert. Ja, also ich stelle an mit, keine Ahnung, 1 zu 15.
Also das, was am Ende über ist, hat mit dem, was am Anfang reinkommt, nichts zu tun.
Genau, so richtig. So. Also muss ich jedes Mal neu anfangen, was es so ein bisschen aufwendig macht in der Produktion. Aber wir glauben, dass es die Sache wert ist. Mhm. So fing es also an mit der Boutique und dann haben wir gesagt, okay, jetzt da Sirup reinkippen, um es dem Konsumenten in der Gastronomie schmackhaft zu machen, kommt gar nicht in die Tüte. Wir haben so viel Mühe gegeben und da haben wir gesagt, aber wir folgen mal unseren belgischen Freunden und legen dieses wunderschöne Produkt auf verschiedene Früchte oder Kräuter. Mhm. Und so kam es eben zu verschiedenen Varianten mit auf Waldmeister oder auf Kirschen oder Himbeeren. Und persönlich fand ich dann, dass eigentlich das auf Eichenholz auch gut funktionieren müsste, weil die Eiche natürlich diese Süße mit reingibt und das korreliert aus meiner Sicht auch sehr gut mit der Säure, sodass man diese Eiche eigentlich irgendwie so ein bisschen dezenter ist, die unterwegs dadurch. Ja, so ist, also das war die ganze Vorgeschichte, aber es war auch von vornherein klar, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein würde. Und wir haben als die Boutique fertig war, vor 2, 3 Jahren, haben wir eigentlich schon angefangen, auch eine hochprozentige Variante zu entwickeln. Und da ist das große Problem, habt ihr vielleicht schon mal festgestellt, wenn ihr Biere getrunken habt, die hochprozentiger sind und die bretthaltig sind, dass die teilweise nicht trinkbar sind nach geraumer Zeit. Also weil Brett einfach so überbordend ist. Ich meine, ich liebe Brett, weil es Komplexität reinbringt. Mhm. Auch in Biere, sag ich mal, mit 10 Grad Plato. Aber wenn es zu viel ist, kannst du es nicht mehr trinken.
Also es ist nicht mehr ausgewogen.
Genau.
Entspricht nicht eurem Anspruch.
Korrekt. Also ich weiß,
ihr habt ein Problem.
Ich weiß, wir hatten ja mal hier ihr erinnert euch, als Stone hier war in Berlin. Und der Greg, den habe ich ja auch näher kennengelernt. Und die war gar nicht von Greg persönlich. Ich glaube, die war von dem Braumeister. Egal. Von Tyrell war die, glaube ich. Auf jeden Fall hat er mir mal eine Flasche mitgebracht, die hieß Enjoy After. Kennt ihr die? Das war so eine.
Ach so, da gab es immer einen bestimmten Zeitpunkt, wann man die genießen sollte.
So genau, das war also das war ein bretthaltiges Sauerbier. Da stand marketingtechnisch super. Mhm. Ja, da stand dann drauf Enjoy After, keine Ahnung, April 22 oder so. Ja, und also echt eine super Idee. Aber ich habe echt gewartet, bis der Zeitpunkt da war und ich habe es aufgemacht und ich habe es echt weggeschüttet. Es war nicht, es war, und ich bin wirklich hart gesotten. Ich habe wirklich, also ich bin auch nicht empfindlich, aber es war nicht trinkbar. Ja. Es war also marketingtechnisch toll, aber es war geschmacklich doof. Greg möge mir, wird er sowieso nie hören, oder auch Kollege Tyrell an dieser Stelle verzeihen. Genau, und das war die Herausforderung bei den Versuchen, dass, wenn wir hochprozentig rangehen, dass trotzdem die Brett uns nicht erschlägt und trotzdem eine Balance, was die Säure und die Fruchtigkeit und so weiter da ist. Wir haben das Ganze hinbekommen, hatten aber auch viele Fehlversuche und haben jetzt das Ganze auch noch auf Holzspänen, sodass eben aus unserer Sicht wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Getränk entstanden ist, was diesem Spruch von wegen Champagner des Nordens alle Ehre gereicht und oder zur Ehre gereicht. Und ja, warum sollte man noch Sekt trinken, wenn man in Berlin wohnt? Ja? Jetzt, wo es die Lose gibt. Ja?
Oder auch nicht in Berlin.
Weil oder auch nicht,
man genau. Ja, auch außerhalb von Berlin. Genau. Da soll sie ja vielleicht auch getrunken werden. Wie viel gibt es denn von der Luise? Wie viele Luisen gibt es da draußen?
Also, wir haben im ersten Sud jetzt 1200 Flaschen abgefüllt. Wir haben schon 200 an Weinhändler verkauft. Wir verkaufen auf der Rampe hier irgendwie täglich welche. Und, aber das ist auch dauerhaft geplant. Also, es ist nicht als einmalige Geschichte geplant. Dafür war der Entwicklungsaufwand doch viel zu hoch. Die Luise soll sich schon auch etablieren. Ja. Das heißt, wir werden dann demnächst mal, wir müssen ja erst mal gucken, wie der Abverkauf läuft. Ich meine, 16 Euro für eine Flasche 0,75 Bier ist auch Geld, auch wenn es das mit Sicherheit wert ist. Aber trotzdem muss man halt schauen, ob es so viele Leute gibt, die sich dafür begeistern. Und das sind, da sind sie wieder, die wirtschaftlichen Zwänge. Und, aber ich bin guter Dinge. Das ist ganz gut angelaufen, ja.
Die wirtschaftlichen Zwänge nerven manchmal, ne?
In der Tat, ja. Vor allem, sag ich mal, wir waren ja mal vor Corona, ich sag's mal, aus dem Gröbsten raus und hatten eigentlich das Gefühl, dass wir uns jetzt wirklich mit Expansion, Weiterentwicklung, schönen Spaß und allem hier beschäftigen können. Und das hat uns doch irgendwie Jahre zurückgeworfen, ja, muss man wirklich sagen. Aber so ist es. So, es gehört dazu. Es kann nicht immer nur nach oben gehen. Wir haben viel Glück gehabt. Über die gesamten 21 Jahre, bis Corona kam, lief immer alles gerade für uns, mehr oder weniger. Und ja, nun gibt es halt einen kleinen Dämpfer. Und, aber es ist ja Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Und ich bin guter Dinge. Also, wir haben drei Häuser mal wieder offen. Die laufen so auf, naja, 50% dessen, was sie eigentlich machen sollten. Aber es ist zumindest so, dass die Leute alle wieder arbeiten können oder die meisten. Was auch gut ist, weil denen fällt natürlich nach anderthalb Jahren auch die Decke auf den Kopf. Nur wenige konnten wir dazu motivieren, hier in der Brauerei für E-Commerce Kisten zu packen. Aber das gab es auch. Großartig. Ja. Leute, die wirklich gesagt haben, hier der eine Kollege, der war als Koch unterwegs und der ist jetzt uns hier in der Brauerei, wir haben schon gesagt, den lassen wir nicht mehr weg, aber er wollte dann doch wieder zurück. Nee, aber sowas verbindet natürlich auch. Ja. Und ja, so sind wir heute in einer Situation, dass wir eigentlich denken, ja, jetzt im September, Berlin ist klassisch touristenbedingt im Sommer nicht so der Hit. Die kommen, weiß ich nicht warum, aber Touristen kommen ab September im Regelfall. Jetzt schauen wir mal, ob da irgendwelche, die bösen Worte, vierte Welle oder so, will man gar nicht irgendwie. Es geht vorbei, die Leute lassen sich jetzt alle wie die Wilden impfen und am Ende, sag ich mal, ist das eine Episode gewesen, an die man dann irgendwann mal zurückdenkt, wo wir alle ganz viel Zeit hatten, wobei ist bei uns nicht so gewesen, wir haben wirklich viel gearbeitet.
Ja. Also dieses Gefühl der Entschleunigung hast du wahrscheinlich nicht gehabt.
Nee, nicht wirklich. Ich hatte das Gefühl des Nicht-Urlaubshabens.
Du hast ja auch vier Kinder noch, by the way. Ne? Also genau. Wenn man sich das Ganze anhört, was ihr so macht, denkt man ja, du bist halt immer nur hier. Und das ist daneben, aber du hast ja auch noch vier Kinder und eine Familie und alles, was so dazugehört.
Genau. Nee, das ist auch natürlich eigentlich Priorität, muss man auch sagen. Ja, aber das funktioniert schon.
Ja.
Das haben wir schon ganz gut im Griff. Wir wohnen außerhalb Berlins, also ein bisschen draußen. Da ist es auch nicht so wichtig, dass man jedes Jahr in Urlaub fährt. kann man auch mal Home-Urlaub machen.
Bier musst du dir wahrscheinlich auch wegkippen?
Mussten ja auch natürlich, weil MAD dann abläuft und dann musst du es natürlich entsorgen.
Wie ist es denn jetzt? Ist Bierknappheit? In Hamburg haben wir das Phänomen, dass die Bierfässer leer getrunken werden ohne Ende.
Sag Bescheid. Wir haben Fässer
da. Ich nehme die Message mit.
Nein, also hab ich jetzt noch nicht festgestellt. Wir haben, aber wie gesagt, wir haben ja auch das Thema, dass wir in der Fremdgastronomie noch nicht so weit distribuiert sind. So dass wir das nicht merken würden. Und für unsere eigenen Betriebe haben wir kein Problem damit. Und wir haben natürlich auch, also ich hatte so prognostiziert, eigentlich habe ich auch meinen Kollegen allen gesagt, im letzten Winter, als dann die Gespräche war, als im zweiten Lockdown, November war eher Lockdown 2. So, und dann hieß es ja Weihnachten mal wieder, habe ich gesagt, könnt ihr alles vergessen. Aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Zeit, wo wir öffnen durften letztes Jahr, wo wir nicht über 50% gekommen sind, teilweise hier in Mitte bei 20%, aus dieser Erfahrung heraus sage ich euch gleich, wir machen im Dezember nicht auf und wir machen im Winter auch nicht auf, weil das sowieso eine schlechte Zeit für uns ist. Also ich sehe frühestens, dass wir im Frühjahr wieder aufmachen, also April, Mai. Mhm. So, und so war es dann ja auch, sag ich mal, von den Vorschriften her. Und insofern war es keine Überraschung und wir haben aber für diesen Zeitpunkt die Produktion dann auch wieder hochgefahren. Mhm. Ja, dass wir gesagt haben, alle Tanks müssen voll sein im Mai, sodass wir dann lieferfähig sind. Also wie gesagt, das Thema haben wir nicht. Wo solche Themen Corona-bedingt wirklich aktuell sind, sind zum Beispiel am Thema Pappe. Ne? Weil alle Welt kauft da jetzt bei Amazon. Das wird ja auf Pappe verpackt oder in Pappe. So, und wenn ich jetzt mein Bier verschicken will, muss ich es auch in Pappe packen und dann gehen die Papppreise hoch und oder sind nicht lieferbar oder du wartest irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate auf neue Kartons und da musst du also sehr vorausschauend. Wir haben heute gerade zusammengesessen und haben über das Thema Weihnachtspakete gesprochen, weil die Papplieferanten jetzt schon sagen, also wenn wir nicht innerhalb der nächsten 2 Wochen unsere Weihnachtspakete ordern, dann ist schon Feierabend, ja.
Es gibt Dinge, die ergeben sich immer wieder, ne? Aus Baustelle A kommt Baustelle B. Was mich noch interessieren würde, wenn jemand wie du da sagst, so möglichst hohe Produktionstiefe, ich gebe Dinge ungern aus der Hand, Qualität, Qualität, Qualität. Wenn wir da über E-Commerce sprechen und das Verschicken der Biere, sind wir ja auch beim Thema Kühlkette. Mhm. Ist das der Kompromiss, den du dann fahren musst, um dieses Bier außerhalb von Berlin verkaufen
zu können? Also ich sag mal so, das frischeste Bier, was man haben kann, ist das E-Commerce-Bier, weil es kommt direkt aus der Brauerei. Das heißt, wenn du jetzt in Hamburg eine Kiste Bier von mir orderst, dann ist die in Abhängigkeit, ob über Amazon oder über meinen eigenen Shop oder so, ist die morgen oder übermorgen spätestens in 3 Tagen bei dir. Jetzt gibt es Tage, wo du 30 Grad Außentemperatur hast. Ja, ist schlecht für ein hopfenintensives Bier, überhaupt keine Frage. Aber im Gegensatz zu dem, wie das Bier leidet, bis es bei dir im Regal steht, irgendwo beim Einzelhändler, ist es ein Witz. Also ich kann nur sagen, jedem, der frisches Bier haben will, E-Commerce ist der beste Weg, frisches Bier zu bekommen. Weil schneller geht's nicht.
Oder bei
Lemke. Oder bei uns direkt. Klar, logisch. Kommst direkt in den Laden oder hier bei uns auf die Rampe, habt ihr ja gesehen. Mhm. Das ist auch ein Thema, was wir ausbauen wollen. Das Design, was ihr heute gesehen habt, das ist brandneu. Ja. Das war vorher so eine Rumpelbude, jetzt machen wir es so ein bisschen netter. Weil das ist natürlich, klar, du hast niemand dazwischen. Kein Zwischenhändler, kein Einzelhändler, kein Paketdienst, weil das ist natürlich bei E-Commerce ein bisschen das Thema. Du zahlst also für diesen Karton nicht unwesentlich Geld und du zahlst natürlich für das Verschiffen richtig Geld und das ist mengenabhängig. Das heißt, da ist natürlich jemand, der Millionen Pakete verschickt. Also ich habe so eine Zahl im Hinterkopf von Bekannten, die verschicken wirklich dann, wenn das so in diese Größenordnung geht, verschicken die so ein Paket, so eine Kiste Bier, können die für 3 Euro noch was deutschlandweit versenden. Das ist natürlich ein Hammer, ja. Und sag mal, da sind wir mal beim Doppelten. Ja. Und das ist natürlich, das ist ja das Problem. E-Commerce oder wiederum auch ein Vorteil für uns, weil Großbrauereien werden in diesem Vertriebsweg massiv Probleme haben, weil ihr Produkt zu billig ist. Mhm. Wenn ich eine Kiste für 15 Euro verkaufe oder für 10 Euro und habe aber einen Verschiffungsaufwand von einem Karton, der 2 Euro kostet, plus ein Transport, der 6 Euro kostet, sag mal, dann kosten mich Transport und Karton genauso viel wie das Produkt. Mhm. Das heißt, das Produkt ist plötzlich mindestens doppelt so teuer, als wenn ich in den Einzelhandel gehe und es kaufe. Mhm. Ja, und deshalb, also über den Daumen. Ja, und darum ist es natürlich für Produkte, die so ein bisschen handwerklicher sind, wie bei uns, sowieso dadurch auf einem anderen Preisniveau unterwegs sind, ist das natürlich eine Möglichkeit. Mhm. Also insofern haben wir da einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Ist ja auch mal schön.
Sehr schön. Und es lebe das Sauerbezirks oder die Berliner Weiße, die hat nicht dieses Mindesthaltbarkeitsdatum.
Das ist natürlich richtig, genau.
Die kann man schon ganz gut lagern. Ich persönlich bin ja ein Fan, um es nochmal zu sagen, der Waldmeister Berliner Weiße.
Okay.
Großartig, ich mag die sehr, sehr gerne. Und die Eiche ist auch super.
Gut zu hören. Also vielleicht noch zur Waldmeister. Das ist ja mittlerweile bekannt, dass der erste Testsud aus Bastis Garten kam irgendwie, Waldmeister geerntet, wild und getrocknet. Dann haben wir bei Gewürzhändlern die gekauft. und waren nicht zufrieden mit der Qualität und mittlerweile kaufen wir es in der Apotheke. Man soll es nicht glauben, Waldmeister aus der Apotheke, aber dadurch stellen wir halt zu 100% sicher, dass es, ich sage jetzt mal, medizinischer Waldmeister zu 100%, der kostet natürlich ein Vielfaches, aber das lohnt sich. Also das ist definitiv ein Qualitätssprung, ja.
Ja. Und Basti baut auch noch in seinem Garten an.
Nee. Wir hatten auch hier, Hopfengarten geht nicht, dann vielleicht Waldmeister, aber das ist ein Schattengewächs. Das heißt, du müsstest dann ein Tuch drüber machen noch. Also das ist schwierig alles. Okay. Also zurzeit sind wir hat sich unsere Agrarsparte noch nicht wirklich weiterentwickelt. Also was demnächst noch kommt, ist, das ist sehr, sehr lecker. Ich bin kein Freund von Mate-Getränken, aber Mate mit Budike ist der Knaller. Ich weiß nicht warum, aber wir haben einen Testsud gemacht und das wollen wir auf jeden Fall bringen. Gibt es auch schon einen Namen?
Ist dann ja ein Energy Drink.
Quasi. Du hast zwei Benefits in einem Getränk. Ja. Also nee, das...
Leider ist es nicht isotonisch.
Ich weiß nicht, wann es kommt, weil, wie gesagt, es sind immer so viele verschiedene Dinge, sodass du versuchen musst, irgendwie... Wir wollen ja für die Luise zum Beispiel auch noch ein bisschen Marketing dahinter machen. Weil wir schmeißen irgendwelche tollen Produkte einfach auf den Markt und da sind sie. Und das ist natürlich doof, habe ich gelernt. Eigentlich müssten wir irgendwie jedes Mal eine Kampagne dafür machen. Ne? Und vielleicht kriegen wir das ja mal hin irgendwie. Ja.
Ist alkoholfrei ist ein Thema für euch?
Ist auch schon fertig. Kann ich euch eine Flasche gleich noch holen.
Ach was, guck.
Mhm. Ist fertig, aber ist schon sehr, sehr lange fertig. Mhm. Gleiche Thema, keine Zeit für die Vermarktung. Weil das ist wirklich ein großes Thema, weil wir wollen das eigentlich nicht vermarkten als alkoholfreies Bier, sondern wir wollen es eigentlich vermarkten, haben wir mittlerweile entschieden, als Getreidelimonade oder wie auch immer, also dass du wegkommst. Also für mich ist, mittlerweile haben wir ja große Zuwächse im alkoholfreien Bereich und die Leute haben das verstanden. Aber alkoholfreies Bier gibt es ja nicht erst seit gestern. Und aus meiner Sicht ist der ganze Marketingansatz im Bereich alkoholfreie Biere falsch gewesen. Okay. Man hat das immer positioniert als Ersatz für das Echte. Ne? Und dann verschiedene Gründe. Ich muss noch Auto fahren oder ich mag eigentlich den Biergeschmack so gerne, muss aber in einem zweiten Satz gleich hinzufügen, na, der alkoholfreie schmeckt aber auch nicht wie das normale. Kann es ja nicht. Ne? So, und dann dreht man an allen Schrauben und versucht irgendwie hinzukriegen, dass das möglichst nah ans Original rankommt. Warum? Warum mache ich nicht einfach ein neues Produkt und sage, das ist aber kein alkoholfreies Bier, sondern das ist, keine Ahnung, Malzlimonade oder weiß der Fuchs. Also es geht sicherlich noch viel, viel kreativer.
Wie eine vegane Diskussion, wie bei den veganen Ernährungsmitteln. Warum?
Genau. Schmecken wie eine Wurst. Genau, richtig. Ja. Lass es anders schmecken und dann ist auch, aber und deshalb hat es aus meiner Sicht auch Jahrzehnte gedauert, bis das irgendwie abgehoben ist, dass ihr heute, aber es ist ja immer noch in den Kinderschuhen. Ich meine, was haben wir? Wir haben quasi Pilz und Weizen. So. Und dann gibt es jetzt noch ein paar IPA-Ansätze oder Pale-Ansätze. So, ja. Aber die Welt der Bierstile ist ja noch deutlich größer.
Macht ihr das denn komplett selber? Also sprich, dann bräuchtet ihr wahrscheinlich einen Pasteur. Ne? Habt ihr sowas?
Wir haben Pasteur, wir haben Kammerpasteur für solche Geschichten da. Mhm. Insofern könnte man nur kleine Mengen machen. Da passen immer zwei Paletten rein. Das könnte man machen,
ja.
Ansonsten pasteurisieren wir hier nichts. Mhm. Wir haben den Pasteur seinerzeit gekauft, weil wir dachten, wenn wir jetzt irgendwie professionell werden und mal ein Problem auftaucht, müssen wir irgendwie handlungsfähig sein. Mhm. Haben ihn, soweit ich hier sitze, noch nie einsetzen müssen, aber haben schon viele, viele Anfragen von anderen Leuten gehabt. Aber natürlich alles geheim. Nein, aber das kann jedem. Also ich sag mal, bis wir unser neues Sudhaus hatten, hatten wir öfter mal mikrobiologisch auch Probleme. Mhm. Wenn du kleine Mengen machst, ist es ja auch kein Problem. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, mit den neuen Tanks 60 Hektar in Gulli lassen, ist schon, schmerzt dann schon, ja. Und aber toi, so, seit wir das neue Sudhaus und neuen Lagerkeller haben, haben wir keine Themen gehabt, es sei denn hier. Und da gehört es auch dazu.
Das heißt, ihr macht dann auch immer Doppelsude?
Genau, wir machen immer ein Doppelsud, also meistens ein Stout oder so machen wir nur einen Sud. Mhm. Aber von den Standardsorten, also denen, die auch gehen, vom Volumen machen wir mal Doppelsude und die gehen dann auf einen Tank.
Alles klar.
Und wie gesagt, sauer ist sowieso drüben im alten Lagerkeller, da ist offene Gärung auf 15 Hektoliter Bottichen. Und dann ist immer so, sag ich mal, machen wir je nach also, ach so, habe ich noch vergessen, die Boudicke oder als, ich glaube, als Himbeer und als Weidmeister geht ja auch in die USA. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Und dafür müssen wir auch produzieren und der holt das witzigerweise immer im Tank ab. Das finden wir super, das müssen wir gar nicht abfüllen, sondern der füllt das in den USA ab. Und das ist echt skurril, wenn du dann, oder sehr erfreulich, du guckst auf Untappd, hat wieder ein Mensch auf Untappd in St. Louis dein Bier geratet oder so, das finde ich großartig, ja. Finde ich echt cool. Und die Ratings für Sauerbiere sind in den USA im Schnitt 1-2 Sternchen mehr als in Deutschland. Ja. Die sind da also
reißt es ja hier immer noch runter, irgendwie 0,5, weil ich mag kein Sauerbier oder so.
Ja,
oder?
Na, wir haben zum Beispiel wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben irgendwie, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, Kalea, kennt ihr, ne? Der hat so einen Weihnachtskalender oder hier so einen Adventskalender gemacht. Und dafür wollte er von uns die Boudicke haben. Und wir sagen, okay, Boudicke, weiß ich nicht, ein paar tausend Kalender macht er. Verkaufst ein paar Flaschen Bier, paar tausend Flaschen Bier, super. Ey, und die Ratings waren vernichtend. Ist ja klar. Weil das ist ja jetzt kein wirklicher Bierliebhaber oder Kenner, der so ein Weihnachts...
Die waren nicht vorbereitet.
Weißt du, die überhaupt... Und dazu stand noch falsch ausgepreist auf dem Kalender, stand auch nicht, dass es eine Berliner Weiße ist, sondern ein Weißbier oder so. Also, und du hast tausendfach diese Kommentare gekriegt, war alle chic, außer Nummer 6, das war ja nun sauer. Also, das ist sowieso schön. Du kriegst, auch jetzt über E-Commerce, ne, dann schrieb so ein älterer Herr irgendwie aus dem Bayerischen, also meistens sind die Kommentare nett, manchmal unverschämt, und der ist mir in Erinnerung geblieben, weil er witzig war, der meinte, er wüsste ja nicht, also diese Biere, die er in dieser Überraschungspaket hat ihm irgendeiner geschenkt, weiß ich nicht welches, die seien auch alle toll gewesen, aber dieses Berliner weiße Zeug, das sei ja sauer gewesen und das sei ja unter aller Kanone. Und er würde vorschlagen, dass wir mal nach Bayern kommen und eine Lehre machen, damit man uns beibringt, wie man richtig Bier braut und so. Also da gibt es schon skurrile Sachen. Ja. Aber wir antworten auch diesen Leuten dann mal immer sehr nett. Und laden sie ein, dass sie sich das hier gerne mal anschauen und dass es doch auch interessant ist, mal neue Dinge kennenzulernen. Yeah.
Der bayerischen Welt.
Nee, die machen ja auch tolle Sachen da, ja, und tolle Biere, aber früher habe ich viele Verkostungen gemacht und immer das Gleiche, ne? Irgendeiner macht so eine Verkostung, der bucht es, die Sekretärin, der Sekretär, der Kumpel, was weiß ich, irgendeiner bucht das, so, und dann siehst du diese Leute da sitzen. Körpersprache, weißt du so, jetzt, ich trinke seit 14 Jahren Bier, mal kicken, was der Spinner mir erzählen will. Ne? So. Und dann machst du diese Verkostung und dann wollen die nicht gehen. Ja, dann haben die, ey, ich habe noch eine Frage. Weißt du, ja? Wirklich sehr schön. Ja? Aber das ist natürlich ein mühevoller Prozess. Nicht? Also die meisten, die Leute, die dann als Bierfamilie arbeiten, die wissen das ja noch viel besser zu berichten. Ich sag mal, wenn jeder händisch innerhalb von 2 Stunden konvertiert werden muss, dann sind es bei 80 Millionen Leuten ist eine Menge Arbeit.
Deshalb gibt es ja auch inzwischen eine Armee von Biersommeliers.
So sieht's aus. Können Sie sich die Arbeit alle teilen? Ja? Genau. Also wir versuchen unseren Beitrag zu leisten, indem wir euch die Produkte zur Verfügung stellen und natürlich auch hier, ich glaube, jetzt geht es gerade wieder los, hier, wo wir jetzt hier sind, enden auch immer die Führungen und da wird auch verkostet, da haben wir 2-mal die Woche. Und wollen das auch ausbauen. Das im Grunde meine Zielvorstellung ist so, dass jeden Tag hier eigentlich Führungen sind. Ne? Weil das ist ja eine schöne Visitenkarte eigentlich. Der Hof ist ganz nett und gerade im Sommer und wenn man dann hier sitzt, ja.
Bier sozusagen zu erfahren, anfassen zu können, zu sehen, den Produktionsprozess und so, ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Leute, um so diese Wertschätzung wieder reinzukriegen in ein Produkt, das so allgegenwärtig hier ist. Ne? So,
als und wir Brauer haben natürlich auch über Jahrzehnte einen riesengroßen Fehler gemacht. Und jetzt sind wir wieder bei dem doofen Techniker. Weißt du, du denkst, die Leute interessiert es, bei welchen Temperaturen du maischt und wie lange das Läutern dauert und interessiert halt keinen Menschen. Ja. Das ist, und die Weinleute waren schon immer schlauer. Die haben schon immer die Produktion, ja, wachsen die Reben, alle klar, okay, und jetzt verkosten. Ja, weißt du, so,
die haben mehr Geschichten erzählt.
Genau, die waren die Storyteller und die haben sich auf das, was der Kunde überhaupt versteht, weißt du, darauf haben sie sich eingeschossen und das war der richtige Weg. Ja, ich vergesse auch nie eine Geschichte, das war hier im Umfeld, da hatte irgendeine Pizzeria neu aufgemacht und ein Kumpel rief an und sagte, ey du, Pizzeria sowieso, müssen wir heute Abend hingehen, hast du Lust? Die machen 50 Gänge Nudeln essen und du kannst so lange, wie du schaffst, kannst du eben mitmachen und zahlst eine Flatrate oder so. Ich sage, ja, klar, bin ich dabei. So, dann sind wir dahin. Und das Highlight des Abends war, wie der Koch rauskam und meinte, ob wir die Nudelproduktion sehen wollen. Weißt du? Und das ganze Restaurant war, boah, hey, cool, wir schauen hinter die Kulissen, die Nudelproduktion. Ne? So, und dann gehen wir da rein in die Küche und da stand halt so ein kleiner Topf und da wurde die Masse angerührt und dann war da so eine Maschine hier, so wie so ein KitchenAid, was dann wurde reingegangen, dann pressten die, je nachdem, was du für einen Einsatz da hattest, Bandnudeln, Spaghetti oder so. Und die Leute fanden es großartig. Und ich stand dahinter und dachte, irgendwas machen wir falsch. Weißt du, weil es ist halt ein Unterschied, ob ich Bier brauche oder ob ich eine Nudel rauspresse aus dem, weißt du so. Aber die Leute fanden es, und das hat mir auch so ein bisschen das erklärt, weißt du? Du musst die Leute echt da abholen, wo sie stehen, was sie anmachen. Wenn ich den ganzen Tag in der Bank gesessen habe und habe irgendwie Papier gemacht oder am Rechner, dann bin ich eben kein Fachmann für Enzymtätigkeiten oder weiß der Fuchs was. Ja,
dann, ja, und da schleppt man sich dann durch so eine Brauereiführung und kriegt das alles erklärt und will eigentlich nur hinterher ein Bierchen
trinken. Genau, richtig. Und aber erstaunlicherweise.
Aber so mal anfassen und riechen und so ist schon spannend für die Leute.
Also auch, ja, so, ja, es kann nebenbei laufen, glaube ich. Genau. Aber also wir haben jetzt hier externe Brauereiführer, das ist ein super tolles Team, 3-4 Leute sind das, die machen das als Hobby mit Leidenschaft und haben dann natürlich auch einen anderen Ansatz als jemand, der hier arbeitet. Weißt du? Also und machen wir uns nichts vor. Kenntnisse, also das Wichtige bei so einer Brauereiführung, dass das ankommt, dass das funktioniert, ist, ob du Stories erzählen kannst, ob du die Leute mitreißen kannst. Ja. Ja, oder ob du, so weißt du, geht halt nicht. Ja.
Ja. Was bleibt hängen, ne? Ich finde, es ist Zeit für die Inselfrage.
Du darfst irgendwie ein Bier mitnehmen auf die Einsammeln. Eins. Und das ist immer da, gekühlt oder warm, je nachdem, wenn du einen Imperial Stout mitnimmst, irgendwie, dass du quasi bis ans Ende deiner Tage trinken müsstest. Was würde das sein?
Okay. Also ich würde wahrscheinlich 030 mitnehmen. 030, Pale Ale. Ich war versucht, Boudicke zu sagen, aber das Problem ist einfach, wenn man immer nur Sauerbier trinkt, dann hat man manchmal das Gefühl, man müsste dem Magen auch mal irgendwie einen Gegenpol setzen, mit was weniger sauer ist. Also da wüsste ich nicht. Und dann hätte ich bierfreie Tage, das wäre auch blöd. Also insofern ich bleibe beim 030. Ja, doch, ja.
Und international, also wenn du jetzt eins nehmen würdest, was nicht deins wäre?
Was nicht meins wäre, dann würde ich mitnehmen ein Bier, wahrscheinlich ein Double Jack von Firestone Walker.
Ah ja.
Also wirklich sensationell, ja. Aber wenn er den tagtäglich trinken muss, weiß ich noch, ich hatte den zu Hause und ein Kumpel kam vom Tennistraining. Ich sag, guck mal, ich hab was Neues. Das war nur 6. Oh, sagt er, schön, dass das so viel ist. Er hat richtig Durst. Und ich glaube, es hat 10%, 8% Alkohol. Der kannte sowas noch gar nicht damals. Das war, hat er gut geguckt. Den. Nee, aber das ist echt. Aber muss er auch zum Beispiel, ich versuche ja immer sehr, sehr ehrlich zu sein, auch bei der Bewertung anderer Geschichten. Und so wie ich vorhin was über. Before, wie hieß es? Best Before? Nee, Enjoy After gesagt habe. So muss ich auch immer ganz klar sagen, Firestone, sensationell. Also ich habe noch kein Bier getrunken aus dieser Brauerei, was nicht super war. Also da kann man nur den Hut vorziehen, was die da machen. Ja.
Tja, da kommt man schwer dazwischen, wenn Olli Lemke in Fahrt kommt.
Aber ein wirklich supi Gespräch, wie du sagen würdest, oder super Gespräch.
Nein, ich würde sagen, ein tolles Gespräch.
Es gibt Teile, da stimme ich mit ihm nicht überein. Er sagt ja, er lässt die Biere für den Wettbewerb, in dem er sich befindet, dem selbst erwählten, einmal einfliegen, weil er national da offensichtlich so wenig Biere findet, die seinen Vorstellungen von gutem Bier oder guten Bieren entsprechen. Da würde ich nicht ganz mitgehen, weil ich glaube, dass wir auch hier in Deutschland schon ein paar Brauer haben und ein paar BrauerInnen, die das wirklich drauf haben.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, das meint er gar nicht. Ich glaube, er hat da so eine Referenz im Kopf und dann will er genau diese Referenz haben und die zählt für ihn einfach.
Ja, ich glaube, das kann gut sein, dass er da im Kopf dann auch schon so eine feste Vorstellung hat genau. Von dem, was er sucht.
Und so muss das dann auch sein und wenn es das dann nicht ist, dann ist es das halt nicht. Also insofern, ja, cooler Typ.
Cooler Typ auf jeden Fall. Sehr, sehr inspirierend und klassischer Unternehmer auch.
Ja, ja, total.
Ich bin gespannt, was die Biermaschine für Biere rausbringt, die nicht seinen Vorstellungen von guten Bieren immer entsprechen. Schon spannend, aber eben nicht so ausgewogen. Mal gucken, was dabei so rauskommt, was man an seiner Nase vorbeigebraut hat. Und was ich wirklich sehr, sehr bewundernswert auch finde, wie er es denn schafft, seine Mannschaft zusammenzuhalten in diesen Tagen.
Ja.
Also wirklich schön. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir sind noch nicht am Ende dieser Folge. Wir haben euch ja diese Tipps versprochen. Die kuratierten Tipps und Termine. Der Termin-Jingle, Stefan.
Termine.
Du weißt gar nicht, wie ich mich freue, wieder dieses Kuckucksgebimmel zu hören, weil wir so lange keine Termine empfehlen konnten. Aber es kommt zaghaft wieder in Gange. Das Spiel. Und wir starten mit der Überraschung Hamburg Beer Week vom 25. bis zum 29. August in und an diversen Locations hier in Hamburg. Wir haben ja schon gehört, 27. August gibt es die Lesung Unser täglich Bier gibt uns heute, unter anderem mit Volker Quante, Sünje Nikolaisen, André Krüger und meine eine Regine Marxen. Dann Soft Opening Braustädtchen. Christian Temme eröffnet sein neues Bierfachgeschäft am Fischmarkt und das ist am Samstag, dem 28. August ab 12 Uhr. Willkommen in Hamburg.
Ein Soft Opening. Ne?
Ein Soft Opening, richtig. Eigentlich wollte er erst, ich glaube, im September aufmachen, aber die Beer Week zu verpassen, das wäre ja nun wirklich doof. Also insofern ist er schon vorher am Start. Craft Beer Bar macht am Donnerstag, 26.08. zum Beispiel ein Tap-Takeover von Lehrwig. Die haben aber eigentlich an jedem Tag
ein besonderes Event.
Ein besonderes Special, ein Event. Bar Orlam, auch sehr schön. Freitag, 27. August, das Lambic und Goes Weekend startet mit Daniel Das Food. Ein Food-Pop-Up. Eine Food-Pop-Up-Kitchen, verdammt, aus Berlin.
Genau, da gibt es das ganze Wochenende auch eben Lambic und Goes.
Die Bierbühne Hamburg, auch noch ein recht frischer Player hier in der Hansestadt, macht am Freitag, dem 27. August, ein Tap-Takeover mit Sudden Death. Die haben auch ein ganz besonderes Bier im Paket, ne?
Genau, die haben ja auch eine besondere Geschichte. Denen ist ja ihr Lagerhaus quasi abgebrannt und sie haben jetzt den Sud, der da, glaube ich, vernichtet wurde, nochmal neu aufgelegt und den gibt es da am Hahn.
Genau, im Paket, im Programm, wollte ich sagen. Egal, sie bringen ein Bierpaket mit und da wird dieser spezielle Drop, wie man sagt, dabei sein. Galopper des Jahres, 27. bis 28. August, Freitag und Sonnabend ab 17 Uhr sind da ganz besondere Männer und Frauen zu Gast, nämlich die Hobbybrauer Hamburg.
Genau, da bin ich dann auch mit dabei. Ich habe in diesem Falle ein Belgian Imperial IPA, würde ich sagen, ist dabei rausgekommen. Bisschen stark geworden, 10% Alkohol, aber sehr lecker. Also nicht so ein Bier, wovon man drei trinkt, sondern eher so ein Endgegner.
Ich mag das sehr gerne. Das letzte Bier, das du beigesteuert hast, war das Erdbeer-Milkshake IPA. War ich ja ein Riesenfan von. Das jetzige finde ich aber auch sehr elegant. Das hat wirklich diesen belgischen Twist. Diese Hefe kommt da schön durch, aber also man schmeckt und man riecht auch schon den Alkohol.
Ja, ja, es ist ein starkes Tierchen geworden.
Mhm. Aber ich denke, die Leute werden Spaß damit
genau,
haben.
Und natürlich ganz viele tolle Biere von den ganzen Hobbybrauerkollegen. Reichlich da, also ganz interessante Geschichten.
Sonntag, 29. August, gibt es einen veganen Frühschoppen im Malto bei Francesco. Muss man vorher Plätze reservieren.
Ja.
Schaut mal, ob ihr da noch einen erwischen könnt. Und ebenfalls Sonntag am 29.08. Findet der Cruise Brews Drinking Club statt. Moderiert wird das Ganze von Franz
von Tillmanns ab 14 Uhr. Würde ich eigentlich auch noch mal gerne vorbeischauen, weil Franz ist ein ganz, ganz toller.
Genau, mit dem haben wir ja auch damals den Podcast mit Tillmanns gemacht in München.
Es kommt also wirklich viel, viel, viele Freunde kommen in die Stadt, viele Gäste aus ganz Deutschland und darüber hinaus tatsächlich auch. Für diese kleine verschmälerte Woche, es ist ja nicht eine ganze Woche, ist Hamburg tatsächlich ein bisschen Drehscheibe der, ich sag jetzt mal ganz verwegen, europäischen Braukultur.
So, so, sagst du jetzt mal ganz verwegen. Aber wir müssen dann ja auch schon quasi eine Woche später den Staffelstab weitergeben.
Das stimmt. An die Lingner, an Markus Quad, der ja aber auch vorbeischaut zu Hamburg Beer Week. Obwohl es sicherlich immer noch schön ist in Lingen, ist
ja,
es
natürlich.
Vorher in Hamburg schöner. Aber die Lingner Bierkultur, sie findet statt vom 3. bis zum 4. September in Achtung, Lingen. Aktuelles darüber würde ich jedem raten, einfach mal bei Facebook vorbeizuschauen. Ist ein bisschen aktueller als die Homepage.
Und genau, und der gibt dann auch direkt den Staffelstab weiter, nämlich nach
Berlin.
Genau.
Die Berlin Beer Week. 3. bis 12. September an diversen Locations, auch hier natürlich Corona-konform. Es findet statt unter anderem eine Craft-Bier-Fahrertour mit den Jungs von Fürst Viacek.
Cool.
Und zwar am 4.9. Dann der French Bistro, das French Bistro Steak Dinner im Schneeäule-Salon am 7.9. Bier und DJs im Berlo Biergarten am 8.9. Und das Berlin Beer Week Closing Event findet statt in der Kulturbrauerei vom 10. bis zum 12. September mit einem Bier- und Streetfood oder mit Bier- und Streetfood Days. Kulturbrauerei ist immer ein wirklich schöner Ort.
Auf jeden Fall. Und die Berliner haben ja auch einen Spezialsud gemacht dafür. Da haben sich die drei neuen Brauereien in Berlin zusammengetan. Fürst Viacek, Berliner Berg und Vagabund und haben auch ein tolles Bier in die Dose abgefüllt.
Also, es kommen schöne Tage auf uns Biertrinker zu. Ich hoffe, wir bringen die alle elegant hinter uns und Corona-konform und safe. Und genau, achtet auf die Regeln vor Ort. Guckt nochmal in die Programme. Wir haben tatsächlich alles nochmal auf unserer Homepage aufgeführt mit Links und so weiter und weiterführenden Informationen. Auch ein gekürztes Transkript dieses Interviews mit Olli Lemke findet ihr da. Und Fotos und so weiter und so fort. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann scheut euch nicht, sie euren Freunden und eurer Familie und überhaupt allen, die ihr kennt, zu empfehlen. Denn das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, werden auch unsere Gäste sichtbarer. Und dann, Stefan?
Trinken wir alle besseres Bier.
Genau, insofern freuen wir uns über euren Support. Das ist ein leidenschaftsgeführtes, ein leidenschaftsmotiviertes Objekt hier. Und wir freuen uns über jeden Support, den wir kriegen können. Das heißt natürlich auch, dass wir uns freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung, ein paar Notizen hinterlasst auf den gängigen Kanälen, auf den gängigen Podcast-Stationen, über die ihr uns sicherlich teilweise hört. Und natürlich, wenn ihr uns abonniert. Das wäre ganz, ganz hervorragend. Wenn ihr Fragen, Inspiration, Wünsche, Anmerkungen habt, dann sendet uns diese an cheers@hopcast.de oder auch über die gängigen Kanäle, die ihr auf unserer Seite www.hopcast.de auch nochmal aufgeführt findet. Und ansonsten bin ich, glaube ich, mit meinem Text an dieser Stelle durch. Und Stefan, hast du noch irgendwie was zu sagen?
Natürlich nicht. Und ich sage tschüss.
Und ahoi.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.